Ja, dann begrüße ich euch alle recht herzlich, euch und die, zu dem Panel Racial Profiling und institutioneller Rassismus. Wir haben jetzt so 1,5 bis 2 Stunden Zeit und genau, wir haben 2 Gäste, also 2 ReferentInnen. Jetzt ganz links außen ist Bafta Sabo, die ist Mitglied im Vorstand von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die auch Teil sind des NSU-Tribunalbündnisses. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und gibt jetzt hier an der HU auch ein Seminar zu materialistischer Rassismuskritik und auch an der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kapitallektüre-Kurse, worüber wir uns ursprünglich auch kennen. Dann genau Massimo Perinelli, der ist Mitinitiator des Tribunals NSU-Komplex Auflösen und Mitbegründer der Initiative Kolbstraße ist überall. In der Kolbstraße in Köln gab es ja diesen Nagelbombenanschlag vom NSU. Er ist Historiker und Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. So, und die Idee ist, also ich bin Charlie Kaufold und ich promoviere zum NSU, also habe mich jetzt auch schon länger mit dem Thema beschäftigt, vor allem aus Gender-Perspektive. Und die Idee ist, dass Bafta jetzt zuerst spricht zum Thema Racial Profiling und danach Massimo zum Thema institutioneller Rassismus im NSU-Komplex. Und genau danach haben wir so ein bisschen überlegt, so eine Art Gespräch hier vorne zu machen, uns dann zu öffnen. Wir können ja mal gucken, wie so die Stimmung ist, wie lange wir was dann machen. Das ist so die Idee jetzt für die nächsten 1,5 bis 2 Stunden.
Also musst du Aisha sagen?
Ah ja, natürlich. Entschuldigung. Eigentlich ist angekündigt, dass Aisha Güleç heute spricht, die auch eben beim NSU-Komplex Auflösen beim Tribunal Teil ist und in der Initiative 6. April in Kassel zum Mord an Halit Yozgat, und die ist krank geworden. Deswegen ist Massimo netterweise sehr kurzfristig gestern Abend mit so vielen SMS hin und her noch eingesprungen. Genau so ist das entstanden, aber Massimo und Aisha arbeiten schon so ganz lange zusammen zu dem Thema, also institutioneller Rassismus im NSU-Komplex, deswegen passt es tatsächlich sehr gut und wir freuen uns sehr, dass du noch so kurzfristig eingesprungen bist. So, weiteres, was ich vergessen habe. Ansonsten könnten wir starten mit so deinem Input.
Genau. Genau, ich mache jetzt erstmal so einen kleinen Input und ich glaube, den Rest können wir dann auch über Nachfragen klären. Am besten rede ich ein bisschen lauter. Ich glaube, der Raum hält ein bisschen sehr. Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen, bei denen die Polizei anhand von phänotypischen Merkmalen Menschen kontrolliert, kennt man ja eher so als Begriff aus dem US-amerikanischen Kontext. Das gibt es aber auch in Deutschland und auch in allen anderen europäischen Ländern. Die haben hier aber so eine andere rechtliche Grundlage. Also es geht auch um darum, irgendwelche Drogendelikte festzustellen, aber vor allem dient Racial Profiling in Deutschland der Migrationskontrolle. Also die rechtliche Grundlage, die das legitimiert, sind Paragraph 22 und 23 des Bundespolizeigesetzes, wo es eben darum geht, unerlaubte Einreise zu verhindern beziehungsweise illegale Grenzüberschritte. Das legitimiert dann sozusagen die Polizei dazu, auf Bahnhöfen, in Zügen und auf Flughäfen Menschen zu kontrollieren. Was man dabei festhalten muss, ist, dass es sozusagen eigentlich darum geht, dass die Polizei in der Lage ist, Menschen zu befragen. Und wenn sich durch die Befragung der Verdacht erhärtet, dass es sich um einen illegalisierten Aufenthalt handelt, da kann man sich natürlich auch an dieser Stelle schon mal die Frage stellen, wie sich durch eine Befragung der Aufenthaltsstatus irgendwie klären soll. Es sei denn, die Person sagt das ganz offen, aber und wenn sich sozusagen die Befragung erhärtet, erst dann darf die Identität festgestellt werden. Das passiert in der Regel nicht in diesem Ablauf, das heißt, die Polizei tritt auf Menschen zu und verlangt in der Regel als allererstes den Ausweis. Dadurch, dass die meisten Menschen sich auch über ihre Rechte und über diesen Ablauf nicht im Klaren sind, händigen sie ihren Ausweis auch meistens direkt aus. Genau. Und der Widerspruch ist so ein bisschen, dass Racial Profiling ja eigentlich illegal ist. Also es ist sozusagen durch Grundgesetz und auch durch völkerrechtliche Standards verboten, Menschen anhand von ihren äußerlichen phänotypischen Merkmalen sozusagen einzuordnen in ein sogenanntes Täterprofil und so weiter und sie anhand von dessen zu kontrollieren. Das passiert sozusagen beim Racial Profiling trotzdem, weil die Polizei das sozusagen in der Regel auch als Anhaltspunkt nimmt, um Menschen zu befragen. Genau, was nochmal so eine andere rechtliche Ebene ist, was auch für viele in Berlin ganz relevant sind, sind diese sogenannten gefährlichen Orte bzw. kriminalitätsbelasteten Orte. Da stellt die Person, also die Polizei sozusagen Orte fest, wo sich besonders viele Straftaten ereignen und wo sich viele, besonders viele Personen aufhalten, die entweder gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen oder sich illegalisiert aufhalten. Und an diesen sogenannten gefährlichen Orten darf die Polizei ohne konkreten Verdacht, also verdachtsunabhängig, die Identität von Menschen feststellen und sie auch durchsuchen und auch ihre Sachen durchsuchen. Was dazu auch noch festgehalten werden muss, ist, dass diese kriminalitätsbelasteten Orte festgelegt werden danach, wie viele Straftaten sich dort ereignen. Und wenn die Polizei dort sozusagen verdachtsunabhängig vermehrt kontrollieren darf, stellen sie natürlich auch sehr viele Straftaten dort fest und rechtfertigen dann wieder die Markierung dieser Orte als kriminalitätsbelastete Orte. Also es hat auch sowas von einer self-fulfilling prophecy. Genau. Was man vielleicht bei diesen gefährlichen Orten auch irgendwie auch beim oberflächlichen Draufsehen schon feststellen kann, ist, dass das Orte sind, in denen sich besonders viele migrantische Menschen aufhalten und in denen sich auch bestimmte Arten von Straftaten irgendwie ereignen, die mit einem bestimmten Klassenhintergrund vielleicht auch verbunden sind. Also es sind jetzt keine Orte, an denen besonders viel Steuerhinterziehung passiert oder sowas. Genau, was man auch dazu sagen muss, ist, dass es irgendwie wichtig ist, dass diese Polizeipraxis sehr demütigend ist, dass sie sich an sehr öffentlichen Orten ereignen, an denen sehr viele Menschen auch immer vorbeilaufen, dass die Menschen, die kontrolliert und durchsucht werden, sehr öffentlich kontrolliert und durchsucht werden, dass es auch eine Praxis ist, die sozusagen auch in der Öffentlichkeit dann ja auch nochmal so ein Bild schafft, was diese rassistischen Bilder von irgendwie kriminellen Schwarzen oder irgendwelchen Ausländern auch nochmal bestätigen, auch im öffentlichen Meinungsbild, dadurch, dass die Polizei sozusagen diese Kontrollen auch sehr öffentlich zur Schau stellt. Genau, was das für Betroffene bedeutet, dass eben dass das sozusagen was mit ihrem Sicherheitsgefühl macht, dass das auch was mit so einem sogenannten Vertrauen auch in die Polizei macht und dass es sozusagen auch ihr sich Aufhalten an öffentlichen Orten auch durch diese Demütigung ist es für viele Betroffene auch irgendwie so ein Trauma, sich an bestimmten öffentlichen Orten wie zum Beispiel Görlitzer Park oder Cottbusser Tor, Alexanderplatz oder so. Also das sind so Teil der öffentlichen Orte in Berlin, dass sie sich da nicht mehr so gerne aufhalten. Genau, was ein großes Problem bei Racial Profiling ist, dass natürlich viele Betroffene ihre Rechte nicht kennen und dass ganz viele Menschen auch sich mit Betroffenen nicht wirklich auseinandersetzen und verstehen, was für sie diese Kontrollen wirklich bedeuten. Was aber auch der Fall ist, dass ganz viele Menschen wissen, dass Racial Profiling ein Problem ist, aber auch so eine Art von Lähmung verspüren, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie sich zum Beispiel verhalten können, wenn sie einen Fall von Racial Profiling erleben. Also ich glaube, viele von uns, die sich an verschiedenen öffentlichen Orten in Berlin aufgehalten haben, haben schon mal mitbekommen, wie die Polizei irgendwie sehr öffentlich eine Gruppe von schwarzen Männern irgendwie kontrolliert. Und da gibt es irgendwie Schritte, also wie man sich konkret solidarisch verhalten kann, das wissen ganz viele nicht. Also man kann mit den Betroffenen direkt reden, sie nach ihrem Namen fragen, man kann die Polizei nach der Dienstnummer fragen und sich dann nochmal informieren und man kann sich mit diesen Informationen zum Beispiel auch an COP, also die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, wenden und die schalten sich da ein. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige solidarische Praxis, da auch einzuschreiten und sozusagen der Polizei auch nicht das Gefühl zu geben, dass sie damit auch einfach davonkommen können, sondern das auch ganz klar zu benennen und auch zu hinterfragen, worum es jetzt bei den Kontrollen geht, warum sie diese Person kontrolliert haben, ob es nicht auch eine rassistische Motivation hat. Da muss man aufpassen, dass man die Polizei nicht als Rassisten bezeichnet, weil damit macht man sich strafbar, aber dass man sozusagen diese Nachfragen stellt. Man wird in der Regel darauf nicht viel Antwort bekommen, aber es ist sozusagen trotzdem wichtig, auch und auch mehr sozusagen als ein rein symbolischer Akt in solchen Fällen auch einzuschreiten. Genauso vielleicht beim Input, den Rest können wir dann nochmal durch Nachfragen klären.
Danke dir. Ich würde dir vorschlagen, dass wir tatsächlich erstmal diesen Input-Teil fertig machen, bevor wir zu Fragen kommen.
Gut. Das ist ein anderes Thema, aber hängt ja trotzdem zusammen. Ja. Genau. Erstmal auch nochmal vielen Dank, ne, das für die Anfrage. Institutioneller Rassismus, also wir reden eigentlich in dem Kontext von Tribunal, in so komplexer Auflösung von strukturellen Rassismus, weil dieser Begriff eben nochmal mehr umfasst. Das wird vielleicht gleich ein bisschen klarer, wenn ich das ausführe, wo sozusagen die Institutionen natürlich ein Teil davon sind, ein wichtiger Teil, aber wir dann eher als auch einen Ausdruck von so einem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis verstehen und es nicht sagen, die Institutionen sind das Problem, und sondern es ist tatsächlich ein struktureller Rassismus in der Gesellschaft, der eigentlich das Problem ist, was diesem Nazi-Terror des NSU zugrunde liegt. Und dann, denke ich, muss man nochmal zwei Dinge unterscheiden, dass wenn man jetzt von strukturellem Rassismus im NSU-Komplex spricht, oder Institutionen auch, es gibt einmal diese Seite sozusagen der Geheimdienste des Verfassungsschutzes und dieser Nazi-Strukturen, den würde ich nochmal anders behandeln und auch nochmal rausnehmen, weil der eine andere Logik hat. Also nach der Wiedervereinigung Mauerfall ist im Osten ganz gezielt vom Verfassungsschutz das, was mal der Verfassungsschützer Martin Thein, sein Deckname, mal so formuliert hat, Experimentierbaustelle Ost, ganz gezielt Nazi-Strukturen dort aufgebaut worden, muss man wirklich sagen. Also diese ganze thüringische Heimatschutz, die ganzen Strukturen dort sind sehr stark in Zusammenarbeit mit V-Personen, die bezahlt werden, vom Verfassungsschutz aufgebaut worden. Man kann sagen, es gäbe kein NSU ohne den Verfassungsschutz. Also ich glaube, das kann man behaupten. Es behaupten sehr viele Leute, sehr viele Sachverständige auch des NSU. Genau, und das ist nun mal eine ganz andere Seite, eine dunkle Seite, die auch keine Ausdruck von den gesellschaftlichen Verhältnissen sind, sondern das sind organisierte antidemokratische Strukturen. Und diese gesamte Dimension wird vielleicht jetzt auch nochmal gerade ein bisschen klarer über diese ganze Geschichte von Hannibal. Also das habt ihr vielleicht mitgekriegt, wo nochmal klar ist, vielleicht ist der NSU auch nur ein Teil von einer viel größeren Geschichte, wo sich irgendwie Nazis bewaffnen, organisieren, aber eben mit Hilfe und in Zusammenarbeit mit antidemokratischen Kräften und so. Das ist so ein Teil, der spielt eine große Rolle im NSU, aber über den können wir eigentlich also wenig sagen, sondern es geht eigentlich um was anderes. Genau, vielleicht nochmal zum Verfassungsschutz, also diese Rolle, der Glabs hat das mal gesagt, man kann eigentlich keine Karriere in den Nazi-Strukturen machen, wenn man nicht V-Mann ist. Mhm. Weil die kriegen das Geld, die kriegen die Infos, die werden vor Verfolgung geschützt und gewarnt, und wie im NSU jetzt, als es dann aufgeflogen ist durch die Selbstenttarnung, dann eben diese ganzen Beweise und Spuren dann eben auch verwischt, akribisch vom, also sozusagen so, man landet nicht im Knast, man kann Leute umbringen und landet eben nicht im Knast, und um diese Leute scharen sich dann immer so die Strukturen, und das sind eigentlich dann diese Strukturen, das kann man beim NSU eben auch sehen. Genau, dieses Schreddern der Akten, hab ich ja gesagt, nach der Selbstenttarnung ging das los, diese Spuren wurden verwischt, es wurde auch gelogen, offensiv und eigentlich öffentlich gelogen von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vor den Untersuchungsausschüssen und vor Gericht. Also auch mit einer Art, wo es klar ist, die lügen, mit dem Grinsen. Und Klaus-Dieter Fritsche hat das dann mal gesagt, das ist der höchste Geheimdienstchef in Deutschland. Der hat dann mal gesagt, das muss so sein, weil eben keine, zum Staatswohl, weil eben keine Staatsgeheimnisse verraten werden können, die Regierungshandeln unterlaufen. So hat er sozusagen begründet, warum keine Informationen vom Verfassungsschutz zum NSU geäußert werden, weil es Staatsgeheimnis gibt. Und man sich fragt, was ist eigentlich das Staatsgeheimnis hinter NSU? Also das ist sozusagen eine Seite, über die rede ich jetzt eben nicht, weil die sozusagen eine andere Logik folgt. Genau. Achso, ja, vielleicht, das lasse ich jetzt mal aus. Nee, doch, das ist wichtig, das ist eigentlich der Übergang, weil wie das sozusagen verschleiert wird, genau diese Art dieser Politik und dieser antidemokratischen Politik ist im Grunde genommen über, also gesellschaftlich, wie das verschleiert wird, ist eigentlich über diese Figur der Extremismusdoktrin, die von dem Verfassungsschutz kommt, die eigentlich eine Ablösung ist des sogenannten Totalitarismus-Begriffs aus dem Kalten Krieg, eine Erneuerung, aber es ist eine Wortschöpfung aus den Behörden selber, die im Grunde genommen sagen, es gibt sozusagen einen Angriff von rechts, es gibt einen Angriff von links, und der Staat ist in der Mitte und wird von beiden Seiten also destabilisiert von diesen antidemokratischen. Und im Grunde genommen eben verwischt, dass es rassistische Gewalt gibt und sozusagen antirassistische Politik dagegen kriminalisiert wird oder antifaschistische Politik. Das beste Beispiel für den NSU kann man das Video von der Bundeszentrale für politische Bildung nennen, die das Anfang 2012, also wenige Wochen nach der Selbstenttarnung des NSU veröffentlicht haben, also einen Auftrag gegeben haben, eigentlich als Antwort auf diese Selbstenttarnung, wo sie eben zum NSU direkt beginnen, in diesem Video zu sagen, die Linken fackeln Luxuskarossen ab, die Rechten antworten mit Dönermorden, also auf diese linke Gewalt. Und der Staat in der Mitte ist gefährdet. Also das ist sozusagen diese Vernebelungsaktion. Und da beginnt eigentlich das, was eigentlich für uns Zivilgesellschaft oder interessant wird, nämlich die Frage des strukturellen Rassismus. Wie das sozusagen gesellschaftlich transportiert wird, dass das durchgeht. Also dass sozusagen gelogen werden kann vor Gericht, ohne dass der Richter sagt, hier, das geht nicht, stopp. Oder auch vor den Untersuchungsausschüssen da offensiv die Informationen verweigert werden und gelogen werden. Und das sind ja eigentlich deren Vorgesetzte, die könnten ja durchgreifen. Dass das nicht passiert, das hat wiederum sozusagen mit dem strukturellen Rassismus zu tun, der eigentlich das Problem ist. Genau. So, jetzt nochmal zum NSU zu kommen, zu den Morden. Es gab ja diese Mordserie, das kennt ihr, ich muss das glaube ich nicht wiederholen, was das war. Es gab mehrere Bombenanschläge, 3, die wir bisher wissen, mit sehr vielen Verletzten, schwer Verletzten. Es gab 9 rassistisch motivierte Morde. Das lief über eine Periode von 8 Jahren, diese Geschichte, oder eigentlich über 10 Jahre, wenn man diese Vorgeschichte, diese Bildung des NSU dazu nimmt. Und was man aber sehen kann, ist eigentlich, dass diese Morde und diese Anschläge nicht das waren, was die migrantischen Communities destabilisiert und wirklich geschwächt hat. Das waren natürlich ganz schreckliche Ereignisse, die traumatisch waren für die Angehörigen der Opfer. Aber wenn man sich das anguckt, was passiert ist jeweils nach den Anschlägen und nach den Morden, war, dass irgendwie die Angehörigen sehr stark nach vorne getreten sind und angefangen haben, sich zu organisieren, sich zu wehren, zu sagen, wir finden die Täter, wir schaffen Öffentlichkeit, wir reden darüber, dass es ein rassistischer Mord gewesen sein muss. Es gibt diese berühmte Demo, die kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch, diese Demo 2006 in Kassel, unmittelbar nach dem Mord an Halit Yozgat. Und Mehmet Kubaschik in Dortmund 2 Tage vorher, Halit Yozgat dann 2 Tage später in Kassel. Die beiden Familien, die Angehörigen und die Familie Şimşek aus Nürnberg organisieren dann eine große Demo. 4000 Menschen, ausschließlich Türkeistämmige, fordern sozusagen Ende dieser Mordserie und es gibt gar keine Aufmerksamkeit. Es wird kaum darüber berichtet, es gibt einen Taz-Artikel. Genau, also so, sie sind aktiv, das ist nicht das, was sie eigentlich kaputt macht. Was sie kaputt macht, diese Familien, ist dann, was danach passiert in Folge. Dass sie alle jahrelang verdächtigt werden, als einzige Verdächtige gelten, die alle Ermittlungen der Polizei in allen Städten, an allen Tatorten, auch in Köln, in der Kolbstraße, läuft gegen die migrantischen Communities selber, gegen die Leute selber. Und zwar massiv über Jahre werden die immer wieder verhört, stundenlang. Sie werden überwacht, es werden ihnen Wanzen eingebaut, es werden DNA-Spuren genommen, von den Kindern teilweise der Mordopfer und so weiter. Also es geht gegen sie und die Presse flankiert die ganze Zeit und sagt, hier sind dunkle Parallelwelten, die undurchdringlich sind. Das sind irgendwie komische migrantische Milieus, die wissen was, sagen es aber nicht. Das steht dann in den Zeitungen drin, durchgehend. Und was das hat als Effekt, ist tatsächlich, dass Leute sich abwenden von den Angehörigen, die Nachbarn, die Freunde, und sagen, okay, irgendwas muss dran sein. Wenn die ganze Zeit in der Zeitung steht, es muss die Mafia gewesen sein, es muss Drogenhandel, PKK, alles Mögliche, dann so. Und dann sind sozusagen diese Angehörigen mehr und mehr verstummt, weil sie eben isoliert wurden sozial. Manche sind zurückgegangen, wie die Familie Bulgaridis nach Griechenland, und weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie ihre Jobs verloren haben. Die Kolbstraße ist sehr den Bach runtergegangen, weil eigentlich die Kölner Bevölkerung dort nicht mehr ist, ja eine Geschäfts- und Ladenstraße in Köln, und da nicht mehr hingegangen ist. Also die Kunden sind weggeblieben. Also die Zerstörung, die richtige Zerstörung fing eigentlich danach an, nach den eigentlichen Anschlägen. Das ist das, was dann die Opfer selber genannt haben, der Anschlag nach dem Anschlag. Also das, diese Zerstörung, die durch den NSU angefangen hat, durch die Schüsse und durch die Bomben, wurde fortgesetzt in einer bestimmten Logik, natürlich nicht als Verschwörung, sondern in einer bestimmten intrinsischen Logik, fortgesetzt von Medien, von der Politik auch, die Bezirksbürgermeister, die sagen, das ist ein Ghetto, von der Polizei, die nur gegen die Leute eben ermittelt hat. Und das ist genau das Problem, das ist der strukturelle Rassismus, der plötzlich Leute, die hier seit 50 Jahren leben, die Teil dieser Gesellschaft sind, diese Gesellschaft geprägt haben, plötzlich wieder als Fremde gemacht werden, fremd gemacht werden, als kriminell dargestellt werden. Und das ist eigentlich so diese Zerstörung. Und das ist genau dieser Teil, an dem wir angefangen haben zu arbeiten, nach der Selbstenttarnung 2011. Selbstenttarnung ist deswegen wichtig, weil der NSU eben nie ermittelt wurde von der Polizei. Die einzige Panne jetzt mal aus Sicht des Verfassungsschutzes war wirklich, dass man diese Bekennervideos nicht, also dass die rumgeschickt worden sind. Also wissen wir es heute, bis heute nicht, würde ich ja sagen. Genau, und danach war dann eben offiziell klar, dass es eben Nazis waren, die dahinter stecken. Und dann ging die Aufklärung los und diese ganze dunkle Seite auch des Verfassungsschutzes und der Geheimdienste da drin wurde mehr und mehr so. Und die solidarische Arbeit, die aber dann begann, war eben genau das, was wir immer als Tribunal die Politik des Zuhörens eben bezeichnen, dass wir die Angehörigen der Morde und der Bombenattentate ermutigt haben, wieder anzufangen zu sprechen über das, was ihnen widerfahren ist, weil niemand mehr gesprochen hat. 2011, 2012 in der Situation hat keiner der Angehörigen darüber geredet, weil klar war, dass es nur, gibt nur Ärger. Und es bringt eh nichts. Und dann fing eben dieser mühselige und aber auch wunderbare Prozess der Solidarität an, wo eben viele Menschen im ganzen Land zusammen mit den Angehörigen und Betroffenen angefangen haben, wieder diese Geschichten zu erzählen, auf Podien zu gehen, Interviews zu geben, Bücher zu schreiben, Theaterstücke, Filme wurden gedreht, also Demos wurden gemacht und über die Jahre sind immer mehr Geschichten und immer selbstbewusster wurde darüber erzählt. Das war eigentlich so diese Arbeit, die wir gemacht haben, die dann zu dem Tribunal letztes Jahr in Köln geführt hat. Und jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich in einer Phase des dritten Anschlags. Es ist Anschlag nach dem Anschlag nach dem Anschlag, weil wir haben in diesen 5 Jahren, also wir, sage ich jetzt, viele, viele hundert Menschen, sehr, sehr viele eben erreicht. Wir haben eigentlich klar gemacht, was eigentlich das Problem ist. Wir haben die Schuldigen benannt, wir haben 90 Leute angeklagt vom Tribunal, wo wir gesagt haben, die sind eigentlich verantwortlich für diesen ganzen NSU-Komplex. Also alles wurde eigentlich, die Untersuchungsausschüsse haben wahnsinnig viel zutage gefördert. Die Angehörigen waren sehr selbstbewusst, sind die aufgetreten, immer selbstbewusster. Und dann gab es eben die Situation, dass die Untersuchungsausschüsse die Ergebnisse nichts bewirkt haben politisch. Also sie haben halt gesagt, das Problem ist der Verfassungsschutz, dass er nicht kontrollierbar ist. Diese ganzen Verstrickungen, um was das Ergebnis war, dass die Verfassungsschutzämter mehr Rechte gekriegt haben, mehr Geld gekriegt haben, das V-Mann-System ausgebaut wird, rechtlich abgesichert wird. Und jetzt eben dieses Jahr im Sommer dann das Urteil im NSU-Prozess in München, was eben nochmal ein totaler Schlag ins Gesicht der Angehörigen war, wo die beiden aktiven Nazi-Kader, die immer noch also in diesen ganzen rechtsterroristischen Szenen sind, freigelassen worden sind. Und es ist eben klar, es gibt sie weiterhin, diese ganzen Gruppen Dritter Weg und wie sie alle heißen, Gruppe Freital, die sich bewaffnen, wieder der Verfassungsschutz. Also dieselbe Geschichte geht einfach weiter. Das große NSU-Netzwerk ist nicht angeklagt worden in München. Die Mörder sozusagen auch oder das Netzwerk oder die Helfer oder auch die Mörder laufen immer noch frei rum. Und es gibt auch keine Entschädigung, also für die Angehörigen. Sie sind immer noch verschuldet. Sie kämpfen immer noch seit Jahren um Therapie, die sie nicht kriegen. Die Gelder, sie kriegen kein Geld. Jetzt hat Thüringen endlich mal so einen Fonds gegründet, was total gut ist, aber also es passiert immer noch sehr spärlich. Und jetzt gibt es sozusagen die Phase, wo die ganzen Angehörigen wieder zurücktreten, wieder schweigen, das Land verlassen, zurückgehen in die Türkei, wie zum Beispiel die Friseure von der Kolbstraße und andere. Und im Grunde genommen der totale Frust herrscht, weil all diese solidarische Arbeit eigentlich nicht gebracht hat, dass sich tatsächlich was ändert, sondern es geht eigentlich jetzt so weiter, trotz des ganzen Bewusstseins. Vielleicht erstmal bis hierhin.
Ja, danke euch beiden. Jetzt ist ja die Idee, dass ich sozusagen den Vorteil habe, dass ich erstmal ein paar Fragen von mir loswerden darf, bevor wir es so öffnen. Und genau, tatsächlich würde mich interessieren, ich fange jetzt einfach mal mit dir an, weil es jetzt noch so am präsentesten ist, ich komme gleich nochmal zu dir, mit der, du hast ja gesagt, ne, das ist so eine Politik des Zuhörens und ne, ihr hattet dieses Tribunal letztes Jahr im Mai in Köln, dieses Jahr im November in Mannheim und du meintest, ihr habt auch einige Menschen erreicht und ich habe aber trotzdem den Eindruck, also Ayşe Güleç hat zum Beispiel jetzt in Mannheim auf dem Tribunal gesagt, ne, die Ohren und Herzen der Dominanzgesellschaft sind nicht offen oder es gibt dieses von Nikita Davan, die nennt das selektives Zuhören, also dass es doch auch so ist,
dass es auch in bestimmten Teilen der Gesellschaft, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, auch in der Weise nicht ankommt. Und zum Beispiel fand ich auch, dass die Berichterstattung über beide Tribunale jetzt sehr begrenzt war. Also das hatte jetzt nicht so einen wahnsinnigen Impact oder so ein großes Echo. Und das würde mich nochmal interessieren, wie du dir das erklärst oder auch du dir das erklärst. Du bist ja auch in dem Bündnis. Genau, also dass es so wenig Widerhall findet oder wie ihr das auch einschätzt.
Nee, es hat viel, also das stimmt. Es, mit der Berichterstattung ist immer so eine Sache. Also was, glaube ich, geschafft wurde, das hat man jetzt auch nochmal beim Tag der Urteilsverkündung gesehen, dass sozusagen die Betroffenen nicht mehr übergangen werden. Also es wurde nicht nur über die Täter oder Täterin, da Beate Zschäpe, sondern auch auf allen Bildern und irgendwie, es wurden immer die Betroffenen und deren Perspektive, deren Stimmen eigentlich mit aufgenommen, und das ist, glaube ich, so ein Ergebnis eigentlich dieser Arbeit. Das stimmt, das Tribunal haben sie sehr schlecht. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich da schon sehr viel verändert. Ich bin nicht einverstanden mit diesem Begriff der Dominanzgesellschaft. Ich finde den eigentlich nicht richtig. Und nicht, dass wir den selektiven Zuhören von den Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind. Also ich glaube, Rassismus funktioniert anders. Ich meine, es gibt nicht die weiße Dominanzgesellschaft und die von Rassismus betroffen. Ich meine, seit 60 Jahren kanakisieren wir dieses Land durch und durch. Es gibt keinen Teil mehr, der sozusagen davon unberührt ist oder so. Und trotzdem gibt es aber Rassismus. Rassismus hat eine Funktion. Es ist nicht irgendwie, weil die Leute keine Rassismuserfahrung haben, sondern er hat eine gesellschaftliche Funktion, die in sich logisch ist, sinnvoll ist für eine bestimmte Hierarchisierung von Gesellschaft, von Ausbeutung. Und insofern also, geht es, glaube ich, dann nicht nur um Aufklärung. Und diese Art von, was wir versucht haben zu organisieren, das Zuhören, das, wie wir es immer nennen, migrantisch situierten Wissens, war, ging eben darüber hinaus, dass die Leute nur ihre Rassismuserfahrung erzählt haben. Es war jetzt nicht nur MeToo sozusagen, zu sagen, guck mal, wie schlimm alles war. Das war ein Teil davon, einer von drei Teilen, den wir mit dem Begriff der Klage, wir haben ja drei Formen der Klage da. Das eine war die Klage, wo natürlich dieser Schmerz und nochmal diese Erzählung, was ihnen passiert ist, nochmal in aller Breite erzählt wurde. Das war auch total wichtig. Aber es gab noch zwei andere, das war eine Anklage eben auch, wo wir auch die Verantwortlichen benannt haben und die Strukturen. Und es gab auch eine Einklage, was ich eigentlich fast das Wichtigste finde, wo wir nochmal die Geschichte der Einwanderung erzählt haben, der Kämpfe da drin, der Veränderung dieser Gesellschaft, wie eigentlich die Gesellschaft, also die Aneignung der Gesellschaft über eine migrantische Geschichte, über die Kämpfe der Migration, haben wir eben auch nochmal erzählt. Und zu sagen, es gibt hier nicht die weiße Dominanzgesellschaft, sondern wir haben diese Gesellschaft aus einer migrantischen Perspektive schon längst erobert und behaupten das auch. Wir sagen, wir lassen es hier nicht vertreiben. Wir haben auch immer aus einer Perspektive des Gewinnens gesprochen, nicht nur des Verlierens. Und zu sagen, ihr kriegt uns hier nicht weg, ihr könnt so viele Leute umbringen, wie ihr wollt. Das weiße Deutschland wird es nie wieder geben, weil es auch noch nie gab und es eh eine Fiktion ist. Und dieses Zuhören ist, glaube ich, eins, was für alle wichtig ist. Also ich habe angefangen 98 mit Kanakatag, wo wir die Geschichte auf die Volksbühne gebracht haben, der Kämpfe der ersten Generation. Und die zweite Generation, deren Kinder saßen im Theaterraum und trauten ihren Ohren nicht. Sie selber kannten die Geschichte ihrer eigenen Familie nicht. Dachten, das sind immer brave Eltern, die schuften, und haben halt gesehen, das ist eine Geschichte der Kämpfe die ganze Zeit und mit tausenden Taktiken und tollen Momenten der Solidarität auch. Und ich glaube, das gehört auch zu diesem Zuhören, dass wir selber sehen, was wir eigentlich, also was das eigentlich heißt, eine postmigrantische Gesellschaft zu bauen. Insofern geht es nicht nur, die einen reden, die anderen hören zu, sondern wir alle müssen, glaube ich, da zuhören. Und alle haben auch geredet. Auch das war das Tribunal, fand ich besonders, dass nicht gesagt wurde, die Betroffenen reden und die Deutschen oder die Weißen, wie es das immer so schlecht heißt hier, hören zu, sondern es, in der Solidarität spielt es eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle, wer spricht und wer zuhört, sondern es ging um die Haltung und die Perspektive da drin. Das war sozusagen, glaube ich, auch das, was das Besondere und das Neue war daran.
Daran anschließend würde ich auch nochmal ergänzen, dass es, also dass dieses, also das, was jetzt hier irgendwie als selektives Zuhören bezeichnet wurde, also dass sozusagen die fehlende Skandalisierung dessen, was da eigentlich passiert ist, auch damit zu tun hat, dass es irgendwo natürlich auch einen gesellschaftlichen Normalzustand beschreibt. Also das, was irgendwie beim Tribunal ja zum Beispiel gemacht wurde, war irgendwie diese Zusammenführung von unterschiedlichen Formen rassistischer Gewalt. Also da gab es irgendwie diese Gewalt, die von Nazis irgendwie ausgegangen ist, aber da war zum Beispiel auch die Uri Jalloh-Initiative sehr präsent vertreten und das wurde dann zusammengeführt. Und ich glaube, dass man sozusagen in vielen Formen der Gewalt, die irgendwie von Rechten passiert, auch in der Gewalt des NSU, auch eine Spiegelung der Gewalt sehen kann, die sozusagen auch vom Staat gegenüber irgendwie also die rassistische Gewalt, die auch irgendwie durch den Staat ausgeht. Also ich glaube, also Bernd Kasparek und Juliane Caracciali haben mal die Morde des NSU als so eine Ausbürgerung durch Mord bezeichnet. Also sozusagen, dass es den Nazis eigentlich darum geht, sozusagen durch Mord irgendwie sozusagen die Ausländer aus diesem Land abzuschieben. Und dass das eine Spiegelung sozusagen der rassistischen Gewalt ist, die durch Abschiebungen, durch irgendwie rassistische Polizeigewalt passiert, die durch diesen Staat schon passiert, durch irgendwie also die Ebenen von Racial Profiling, die ich hier dargestellt habe, da geht es ja auch um Migrationskontrolle, um irgendwie die Verhinderung davon, dass Menschen von außen nach Deutschland kommen und so weiter. Und wenn man sich auch mal diese ganzen Diskurse anguckt, die irgendwie von rechts passieren, dann ist ja sozusagen die Forderung an den Staat, dass die Abschiebungen, die passieren, noch nicht konsequent genug sind, dass sich eigentlich schon zu viele hier aufhalten, dass die Grenzen geöffnet wurden und so weiter. Und sozusagen der Angriff auf den Staat ist eigentlich, dass das, was bereits gemacht wird, dass sozusagen diese Migrationspolitik, die bereits durchgezogen wird, die Isolierung des Nationalstaats als irgendwie einen rein deutschen, völkischen Staat, nicht konsequent genug durchgezogen wird. Und das nehmen die Nazis dann sozusagen selber in die Hand, das, was der Staat nicht hinkriegt. Und das meine ich eben mit gesellschaftlichem Normalzustand. Also Abschiebungen, irgendwie geschlossene Grenzen sind eine soziale Realität, die irgendwie auch institutionell schon existieren. Und das wird dann sozusagen einfach weitergeführt. Es ist nicht nochmal was komplett Neues, was komplett anderes, was irgendwie aus der demokratischen Bundesrepublik irgendwie rausfällt, sondern es ist irgendwie, also da gibt es eine Kontinuität.
Und wenn ich nochmal was dazu sagen kann, ich glaube, diesem Abschieben meint man, oder auch noch nicht mal die Nazis, glaube ich, aber auch nicht die Mehrheitsgesellschaft, tatsächlich, dass die Leute das Land verlassen sollen, sondern Abschieben heißt, weil ein Abschieben raus aus dem Bürgerrecht ist, bedeutet eigentlich eine Entrechtung. Also, genau. Weil niemand sagt wirklich, also doch die Nazis sagen es natürlich, aber dass die wirklich raus sollen, aber das ist natürlich Quatsch. Ich meine, ein Drittel der Leute, die jungen Leute in den Großstädten, die Hälfte der Leute, also es geht ja gar nicht so. Aber was dadurch bewirkt werden soll, und da ist das eben der Punkt, wo die ganze Gesellschaft mitmacht, also ist diese Entrechtung der Migranten. Genau. Ich meine, drei Leute, die sie erschossen haben, haben einen deutschen Pass gehabt. Da kann man sagen, da sind drei Deutsche erschossen worden. Also jetzt, ich meine, nicht Michel Kieseberg davon, drei von den Türkischen, waren ja keine Türken, waren halt Deutsch, haben einen deutschen Pass, aber sie sind darüber nochmal Türken geworden und darüber nochmal entrechtet. Und dass das eigentlich, ich meine, nie waren mehr Ausländer in Deutschland als zu Zeiten des Nationalsozialismus. Es geht ja nicht darum, man will sie haben, man will sie natürlich entrechtet haben, als Sklaven haben am besten. Also so, oder als Entrechtete. Das ist, glaube ich, die Funktion dieses Rassismus, und das ist natürlich auch seine Logik, auch seine, also so funktioniert diese Gesellschaft. Und wenn man dann gegen Rassismus geht, dann heißt es, man will eigentlich eine andere Gesellschaft, die nicht auf Hierarchisierung und Ausbeutung beruht.
Genau. Also das ist vielleicht bei Racial Profiling irgendwie auch nochmal wichtig zu ergänzen, dass irgendwie dass sozusagen die Menschen, die irgendwie auch in eine bestimmte Form von, also die in der, also eine bestimmte Form von Straftaten auch begehen, also keine Ahnung, wenn man irgendwie mal in den Görlitzer Park geht, dann würden die meisten Menschen, glaube ich, allein aus so einem harmlosen Alltagsbewusstsein ja schon sagen, dass wenn man sich mal die Drogendealer anguckt, dass es relativ offensichtlich ist. Aber das, was da sozusagen gesellschaftlich abgebildet wird, ist ja auch eine bestimmte Politik, die sozusagen Menschen illegalisiert und ihnen sozusagen nicht erlaubt, einer bestimmten Art von regulierten Tätigkeit nachzugehen, weil das mit Rechten verbunden ist, aber weil das sozusagen auch von staatlicher Seite mit einer bestimmten Verpflichtung verbunden ist, diesen Menschen auch eine soziale Sicherung zu bieten und auch ein bestimmter Schutz vor Ausbeutung. Das ist dann wieder sozusagen zu viel. Also diese Verantwortung ist dann zu viel, diese Rechte sind dann schon zu viel. Das heißt, Menschen werden sozusagen in eine bestimmte soziale Position gedrängt und dann werden sie dafür sanktioniert, dass sie sich dort aufhalten. Also diese Widersprüchlichkeit im Rassismus ist dann schon, also es ist halt nicht immer sehr eindeutig, das eine oder das andere, sondern es ist beides. Und genau diese Widersprüchlichkeit ist auch irgendwo das Problem. Oder,
ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Racial Profiling. Ich dachte auch gerade vielleicht nochmal so in deine Richtung. Also ich hatte jetzt so nochmal zur Vorbereitung in so einen Zillip-Artikel reingeguckt. Also ich habe das gestern hier rumliegen sehen. Also es gab 2013 eine Zillip-Ausgabe zu Racial Profiling und da hat Heiner Busch so einen Artikel geschrieben und der sagt, das ist so kein Problem von individuellem Fehlverhalten von Polizistinnen und Polizisten, sondern es ist sozusagen darin angelegt, dass es überhaupt verdachtsunabhängige Personenkontrollen gibt, weil so wonach, also natürlich können die nicht alle kontrollieren, also deswegen
werden bestimmte Kriterien angelegt und die entsprechen dann bestimmten Herrschaftsverhältnissen. Genau, und du hast jetzt auch über einen strukturellen Rassismus oder Rassismus in der strukturellen Dimension gesprochen, deswegen, und beim NSU gab es das ja auch, dass dann danach diese interkulturellen Schulungen irgendwie eingeführt wurden, also ne, die man ja auch kritisch diskutieren kann, aber da ist ja sozusagen der Ansatz, eher auf Fehlverhalten von Einzelpersonen zu gucken und nicht auf Rassismus als so ein strukturelles Phänomen. Genau, vielleicht würde mich dazu noch mal was interessieren, wie ihr so das Verhältnis so seht von diesem individuellen Verhalten von PolizistInnen beispielsweise und zu dieser strukturellen Dimension.
Genau, ich glaube, also es ist auf jeden Fall also nicht nur möglich, sondern notwendig, diese interkulturellen Trainings, die für Polizisten jetzt gemacht werden, zu problematisieren, weil damit das Problem ja sozusagen auch verschoben wird. Also zum einen wird da ja explizit nicht über Rassismus gesprochen, sondern über interkulturelle Schwierigkeiten, als ob es da irgendwie eine, also als ob die Schwierigkeiten irgendwie darin bestehen würden, dass da verschiedene kulturelle Codes nicht erkannt werden. Und ich kann irgendwie ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man sozusagen bei dem Problem von Racial Profiling auf diese Lösung kommen würde. Aber auch wenn das jetzt irgendwelche Antirassismus-Trainings für Polizistinnen wären, wäre das nicht sozusagen die richtige Lösung, weil sozusagen auf die individuellen rassistischen Einstellungen von Polizistinnen zu gucken, macht Rassismus dann ja auch wieder zu einem Problem, was eben nicht strukturell ist, sondern was irgendwie individuelle Menschen als Vorurteile in sich herumtragen. Wobei man sich an der Stelle ja auch fragen könnte, wie die zustande kommen und so weiter. Sondern genau, also du hast es gerade schon gesagt und es ist auch gut in dem Artikel von Heiner Busch, dass es eben, dass, also selbst wenn wir sozusagen das Problem des Rassismus auf individuelle Einstellungen reduzieren, gibt es immer noch diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, die den Polizistinnen irgendwie die Möglichkeit geben, diese rassistischen Einstellungen auszuleben und eben Menschen nach ihren eigenen rassistischen Vorstellungen zu kontrollieren. Und da liegt eben schon das Problem, also in den verdachtsunabhängigen Kontrollen, die Polizistinnen zwingen, da irgendwie eine Vorselektion zu machen. Und das, was ich gerade vorher schon angesprochen hatte, irgendwie diese Widersprüchlichkeit von Menschen werden in eine bestimmte Kriminalität gedrängt und dann werden sie sozusagen auch aufgrund von phänotypischen Merkmalen da wieder eingeordnet, was natürlich Unsinn ist, weil es darum nicht geht, sondern eher um so ein größeres ökonomisches, soziales Verhältnis. Das ist eben, also genau, dass da das Problem eher sozusagen auf dieser Gesetzesgrundlage verortet werden muss, dass man anstatt zu gucken, okay, wie machen wir die Polizistinnen jetzt weniger rassistisch, gucken sollte, wie kann man dafür sorgen, dass rassistische Polizistinnen nicht in der Lage sind, das durch irgendwelche Gesetze, die ihnen möglichst viele Freiheiten geben, irgendwie auszuleben. Und gleichzeitig aber auch, wie man sozusagen die Leute, die davon betroffen sind, das hatte ich ja gerade in meinem Input auch schon erwähnt, darüber aufklärt, dass das sozusagen keine Normalität ist, mit der sie sich auseinandersetzen müssen oder dass sie das irgendwie zulassen müssen. Dass wenn ein Polizist auf sie zugeht und sagt, kann ich mal deinen Ausweis sehen, dann kann man auch, also es sei denn, man hält sich irgendwie an einen von diesen kriminalitätsbelasteten Orten auf, aber wenn es jetzt irgendwie in einem Zug ist oder so, dass man da sagt, nee, also weil die Befragung muss erstmal stattfinden und die Polizei muss rechtfertigen, wie sich diese Befragung erhärten. Und dann wäre es eben auch nochmal wichtig, sozusagen einzuführen, dass Polizistinnen, die Menschen befragen, deren Identität feststellen und sie dann festnehmen, auch nochmal ganz klar rechtfertigen müssen, warum sie das getan haben, warum da ein konkreter Verdacht bestand, also da auch nochmal mehr so eine innere Kontrolle einzuführen und da auch mehr Mechanismen einzuführen, mit der es sozusagen diese Varianz nicht mehr geben kann von, die machen jetzt einfach, was sie wollen und weil das auch irgendwie nicht kontrolliert wird, können sie das ja sozusagen auch immer weiter treiben. Also wenn sie da sozusagen auch gezwungen wären, sich dann nochmal inhaltlicher zu rechtfertigen, dann...
Ich glaube, dieses Racial Profiling hat ja auch eine Funktion des Spektakels. Also im öffentlichen Raum zu zeigen, man kann das machen mit denen. Genau. Und das ist ja genau der Punkt der Rechte. Dass man es machen kann, dass sie sozusagen nicht das Recht haben zu sagen, nein, das lasse ich mich nicht mit mir machen. Das ist eine Demonstration der Machtlosigkeit, die Leute sehen sollen. Das ist ja, glaube ich, so... Und das war ja beim NSU so, dass es gezeigt wurde, man kann es mit den Leuten einfach machen. Ich meine, sie haben sich hier in ihr Leben aufgebaut, sie haben die Innenstädte fit gemacht, sie haben ihre Ökonomien aufgebaut, sie haben irgendwie gekämpft, dass ihre Kinder nicht automatisch in die Hauptschule kommen, sondern auch mal in eine andere Schule und also sich so Rechte erkämpft, Sprecherpositionen erkämpft und so. Und dann werden sie wieder wirklich zu Kanaken gemacht in diesem Prozess des NSU-Terrors, von der gesamten, also von der breiten Angriff der Gesellschaft. Ich meine, ganz viele Verhöre zum Beispiel mit Angehörigen mit den Witwen der ermordeten Männer, den Töchtern so, die immer wieder gefragt wurden, wer könnte es gewesen sein, wer könnte es gewesen sein, der ihren Mann, ihren Vater umgebracht hat. Und die haben alle gesagt, oder die meisten, ja, wahrscheinlich war es Rassisten. Also. Und die Reaktion war bei allen Projekten, also egal wo das war, in welcher Stadt oder in welchem Kontext, dass sie dann fuchsteufelswild geworden sind, die verhörenden Staatsschutzbeamten. Und gesagt, wie können Sie es wagen, einen Deutschen, also Sie sagen, es waren Nazis, aber wie können Sie es wagen, einen Deutschen zu verdächtigen? Wie können Sie es wagen, sich zu ermächtigen? Und das sind ja keine Nazis, diese Polizisten, das sind irgendwelche normalen SPD, was das ist, so normale Leute halt. Aber dass die dann sagt, dass Elif Kubaschek sagt, es war ein Rassist, dann flippen die aus und nehmen den Akten oder knallen die hin und schreien die an und sagen, wie können Sie es wagen? Und das finde ich so ein Mechanismus. Ich habe da, als ich die Geschichten gehört habe und immer mehr, und alle haben dasselbe erzählt, ich dachte, warum flippen die eigentlich so aus? Also was ist eigentlich der Punkt da dran? Also das ist doch professionelle Arbeit und klar, können es Rassisten, machen es ja auch. Also, aber also, was ist das eigentlich, was die dann so, und ich glaube, es ist genau dieser Punkt der Ermächtigung zu sagen, hier, wir sind hier Teil davon und dass das nicht sein darf. Und dann stattdessen immer gesagt wird, die schweigen, die sagen nicht. Also sie haben es ja gesagt, sie haben jetzt auch das Richtige gesagt. Und es wird immer gesagt, nee, sie schweigen, weil sie eben nicht sich selber, also nicht sich selber an, also.
Das ist auch genau das, was man sozusagen auch mitbekommt, wenn man mal sozusagen auch solidarisch einschreitet in so einen Fall von Racial Profiling und das klar benennt. Dann ist die Reaktion, die man von der Polizei in der Regel bekommen wird, also manchmal sozusagen verschüchtert und auch irgendwie verletzt von dem Rassismusvorwurf. Aber ganz oft ist so eine Wut und auch so eine krasse Aggression, die einem irgendwie entgegenkommt. Wie kann man es wagen, diesen Rassismusvorwurf zu machen? Und oder irgendwie, also auch da so sehr selbstbewusst mit diesem Rassismusvorwurf daran zu gehen. Und wenn man sich sozusagen auch mal, es gab ja vor ein paar Wochen diesen Fall am Kotti, an dem Mann festgenommen wurde, der ein Fahrrad geklaut hat, dann hat sich herausgestellt, er hat das Fahrrad nicht geklaut, er sah nur so aus wie der Mann, der das Fahrrad geklaut hat, dass er da wütend geworden ist und sich zur Wehr gesetzt hat und das eigentlich der Grund war, warum die Polizei so brutal gegen ihn vorgegangen ist, also ihn zu Boden geschlagen hat und immer wieder auf ihn eingeschlagen hat, weil er sich eben gewehrt hat, weil er das nicht zugelassen hat und da auch irgendwie so eine, ich will das gar nicht so psychologisieren, aber das ist ja auch irgendwo so eine narzisstische Kränkung durch die Polizei, die in ihrer Macht auch in Frage, in ihrer Autorität auch in Frage gestellt werden, die dann mit so einer unverhältnismäßigen Aggression irgendwie dann also erwidern.
Ja. Ja, wir hatten vorhin, dann fangen wir doch mal an, das zu öffnen. Ich habe, wenn es jetzt andere Redebeiträge noch gibt von euch oder von Ihnen, wollte ich sagen, wir nehmen ja die Veranstaltung auf. Also wenn Leute nicht wollen, dass sie aufgezeichnet werden, die Fragen, dann könnte ich das einfach ausstellen kurz, dann müsstet ihr oder sie das kurz dann Bescheid sagen. Ja, dann war eine Meldung da hinten.
Ja, Eman Schulz, ich bin Menschenrechtsanwalt, konnte leider bei den Vorträgen am Anfang noch nicht dabei sein. Nur was die Fragerunde jetzt fand ich sehr spannend und auch vieles richtig und wichtig. Ich würde nur nochmal vielleicht betonen, dass es auch durchaus positive Entscheidungen und Möglichkeiten gibt. Also nicht nur einige positive Entscheidungen, die ja von dem Kollegen Sven Adams unter anderem erkämpft wurden, dass Racial Profiling in der Form nicht möglich ist, hat das Oberverwaltungsgericht zuletzt ja auch bestätigt. Zum anderen gibt es internationale Rechtsnormen, auf die wir uns in dem Kampf auch berufen können, nämlich zum Beispiel Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der ganz deutlich, ich will in einem Fall mal ganz kurz das erläutern, da hatte irgendein Front National in Belgien, also der entsprechende Organisation, verbreitet, groß plakatiert und so weiter, Moslems raus, sinngemäß, wir brauchen die nicht hier in unserem Land und so weiter. Der wurde in Belgien verurteilt, hat dann gedacht, ach, das kriege ich ja sofort weg, ist ja ein Verstoß gegen, weiß ich was, Meinungsfreiheit und so weiter. Und hat eine Menschenrechtsbeschwerde in Straßburg eingereicht und war sogar inzwischen ins Parlament gewählt worden. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ganz deutlich gesagt, natürlich schätzen wir die Meinungsfreiheit hoch und auch solche Äußerungen, solche Äußerungen können unter Umständen davon gerechtfertigt sein, aber nicht solche rassistische Volksverhetzung. Und hat das zurückgewiesen. Der wurde immerhin zu einer hohen Geldstrafe und ich weiß nicht, wie viele Jahre Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte vor. Und damit hat der Gerichtshof bestätigt. Ähnliche andere gibt es auf der UN-Ebene. Damit sollten wir unbedingt arbeiten. Ich habe den Fall, den du eben erwähnt hast, hier vor in Berlin vor Gericht, genau ganz ähnlich. Da kam jemand, der hatte gerade so eine Schulung oder Veranstaltung mitgemacht über Rassismus und was das ist und so weiter, kommt mit seinem Fahrrad und Hund hier in Berlin in U-Bahnhof und da kommt irgendeine SEK oder was Einheit, offenbar frustriert, weil sie nichts zu tun haben, und machen scheinen da unten auch, machen Kontrolle. Da sind ungefähr 30, 35 Leute, davon zwei schwarze Frauen. Wen kontrollieren sie? Als einzige? Dreimal dürft sie rein, ist klar. Der stand zufällig in der Nähe der beiden Frauen, die kontrolliert wurden, und guckt sich das an und sagt, Mensch, das ist Rassismus. Daraufhin lassen die sofort von den Frauen ab, stürzen sich auf ihn, Kontrolle, Personalien, großes Verfahren wegen Beleidigung. Hier in Berlin beim Amtsgericht angeklagt und ich habe da ihn verteidigt und der Saal war voll, hat der Reach-Out im Kopf und so weiter zu mobilisiert. Und das Besondere an dem Fall war, das habe ich selten erlebt in solchen Fällen, dass die Polizeibeamten in ihrer Vernehmung darauf bestanden haben, also in dem, nicht vor Gericht, sondern schon vorher, in der Akte stand, wir wollen unbedingt, dass das Urteil veröffentlicht wird, damit es abschreckende Wirkung hat, dass man so nicht mit unseren guten Polizeibeamten umgehen darf und so weiter. Ich habe dann erstmal den nochmal gefragt, wie es alle abgelaufen ist, und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, in Ihrer Ausbildung, haben Sie mal was über Rassismus gelernt? Polizei, Sie machen auch, haben doch auch entsprechende Ausbildung. Sofort ist die Staatsanwältin aufgesprungen. Oh, halt, Moment, und hier wird mit der rassistischen Karte gespielt und so weiter. Unmöglich. Die Vorsitzende hat die Notbremse gezogen und gesagt, können wir mal unterbrechen, wir wollen mal ein Rechtsgespräch führen. Und hat dann das ganze Verfahren ganz schnell eingestellt. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht in Potsdam, Amtsgericht verurteilt, Landgericht hat dann auch freigesprochen, nachdem wir weiter darum gekämpft haben. Also ich will damit nur sagen, es gibt Möglichkeiten, die wir ausnutzen sollten, die natürlich konterkariert werden und alles versucht wird, darauf weist ja viele andere immer zurecht hin, durch die neuen Gesetze, zum Beispiel die neuen Polizeigesetze, die Praxis. Insbesondere, ich habe
können wir vielleicht daraus nochmal einen zweiten Punkt machen mit den Polizeigesetzen? Also es gab jetzt noch zwei andere Meldungen, dass wir vielleicht die dran nehmen und dann würde ich Sie oder dich nochmal dran nehmen, um okay. Das mit den Polizeigesetzen nochmal zu thematisieren. Okay, dann genau, gab es hier eine Meldung und da und vielleicht könnt ihr dann antworten und dann machen wir nochmal eine Runde. Dann die drei Meldungen.
Einen Satz vielleicht noch.
Ja, dann den Satz.
Wen das sehr interessiert, ich habe eine Falldokumentation veröffentlicht, okay. Im VSA-Verlag, Feindbild Islam und institutioneller Rassismus, wo das alles auf dem Stand vor etwa einem Jahr ausführlich dargelegt ist, auch die theoretischen, rechtlichen Ausführungen und so weiter. Okay.
So, dann da hier eine Meldung. Achso, nee. Dann da eine Meldung.
Ja, ich habe mal eine Frage an euch, also nochmal dass ihr aufführt, wie man strukturell was von den ganzen Sachen. Ich bin jetzt nicht so optimistisch, ob wir das rechtlich alles regeln können, ehrlicherweise, weil Polizisten da anders weiterkommen. Aber meine Frage ist so ein bisschen auch dieses Punkt, auch immer Erfahrung ist, so diese Identitätspolitik, was ihr ja geschrieben habt, ist so, dass Teil der Gesellschaft sein abgesprochen wird. Also jetzt in dem Fall, leben wir jetzt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, dass Deutschland abgesprochen wird. Und das hat man, finde ich, merkt man ja insgesamt im Sicherheitsdiskurs immer. Also welche Kriminalität wird gesamtgesellschaftlich diskutiert? Wir reden nicht über Handball, wir reden über kriminelle Clans. So, also Entschuldigung, die gibt es nun mal, das sind vielleicht auch ein Problem, aber gesamtgesellschaftlich sind jetzt die kriminellen Clans in Köln, Duisburg und Bremen vielleicht nicht so relevant, würde ich mal sagen, eine Bedrohung wie vielleicht ein rechtsterroristisches Netzwerk, was über den NSU, über Handball etc. pp. Passiert, wird aber nicht wirklich thematisiert. Also Kriminalität, habe ich immer oft den Eindruck, wird immer mit einer bestimmten Herkunft adressiert, die dann in dem Sinne nicht klassisch weiß-deutsch ist, wo man immer, ja, Clankriminalität ist jetzt das große Ding, das ist ein Ideal, da gibt es dann 1000 Talkshows zu, und wo ich mich frage, ja, so sorry, so groß ist es ehrlicherweise nicht, und in meinem Alltag ist das auch keine Bedrohung, und die Clankriminalität, sage ich jetzt mal, auf strukturelle Art, Steuererziehung an andere Geschäfte, die wo andere Menschen noch beteiligt sind, kommen nicht. Also das ist eine Frage, ob da mir nicht nochmal die Frage, ob das in diesem Sicherheitsdiskurs darauf hinweisen sollen, und bei, ja, und dann mit so einer, ich weiß nicht, ob das richtige Wort Identitätspolitik ist oder nicht, weil das merke ich auch ganz stark ist, bei so Veranstaltungen, die heute zum Thema, ich weiß, dass an der Hochschule für Wirtschaft und Recht die Polizisten ausbilden, gab es auch eine Veranstaltung zum NSU, da war keiner, sag ich mal, von betroffenen Organisationen, da war auch jetzt mehr Klientel aus der Polizei da. Das Thema Rassismus hat keine Rolle gespielt, und als sie es angesprochen haben, da waren ein, zwei Aktivisten noch da, wurde das darüber hinausgegangen und gesagt, das haben wir gelernt, das ist gar nicht das Problem für uns, sondern für uns ist das Problem, wir müssen an den Gesetzen ran, wir müssen an Methoden daran, Rechtsextremismus besser zu erkennen, aber dieser Punkt, der hier ganz stark gemacht wird, der wird zu weit weggegangen, deswegen vielleicht doch, ob die Frage auch da nicht dann noch dieser, den Begriff, den du vorhin gesagt hast, vergessen, dieser blinde Fleck hießen, das selektive Wahrnehmung dann doch vorher schon, das war für mich total irritierend, dass das in deren Diskurs keine Rolle gespielt hat, also so drüber hinweggegangen ist, so, sondern wir müssen mit anderen, wir nicht mit, und dann genau das kam, was du angesprochen hast, mit, wir müssen jetzt interkulturelle Bildung machen und wir müssen die Verhörmethoden verbessern, sodass wir in den Verhörmethoden vielleicht mit den Betroffenen anders sensibler umgehen, aber da war nochmal die Frage, ob da vielleicht dann nochmal irgendwie davon thematisieren müssen und wie wird überhaupt in Deutschland über Rassismus gesprochen und dass nicht dann gleich die beleidigte Keule kommt, wenn einer sagt, wir handeln da jetzt rassistisch, dass dann gleich dieser Abwehrreflex kommt. Und manchmal bin ich da auch nicht so optimistisch, weil auch leider dann in der Institution Polizei leider dann der Versuch ja der Stadtbahn über Personen, die selber vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, dass dann der Rassismus weniger wird, aber leider neigen die dann oft dazu, den Habitus der Polizei anzunehmen und das dann eigentlich noch zu verstärken. Und das ist in meinen Seminaren sehr oft, dass dann leider, sag ich mal, der sich dann selber auch sagt, ja, ich bin Türk und ich weiß, wie meine Kameraden sind. Und dann nicken alle und sagen, ja, ja, und dann produziert er das wieder und dann denkst du halt.
Eine oder zwei Fragen, und zwar also so ganz konkret, weil ich auch schon ein, zwei Situationen miterlebt habe, wo ich mich damit zugestellt habe und frage so, ja, was machen wir gerade hier, ne, so bla, und müssen wir die Dienstnummer rausgeben?
Ja.
Und was macht er damit? So, ne? Dann kann ich den Kopf geben und dann passiert nichts. Oder was dann passiert? Und die zweite Frage, wir haben öfter von verdachtsunabhängig gesprochen. Das ist ja quasi ein beschönigendes Wort, oder? Also so, das ist das, womit die Polizei sich rausredet, dass das, was sie macht, okay ist. Also weil, wenn Racial Profiling verboten ist, sie aber trotzdem das machen, dann heißt es verdachtsunabhängig, damit sie nichts falsch machen. Oder wie muss ich diesen Terminus verstehen?
Genau. Ich beantworte mal die letzte Frage zuerst. Die Dienstnummer müssen die Polizisten auf jeden Fall immer rausgeben. Und wenn sie sozusagen, also zumindest der Dienstleiter muss die Nummer auf jeden Fall rausgeben. Die weigern sich manchmal, das dürfen sie nicht, aber sozusagen, wenn du den Zeitpunkt hast und den Ort, dann kannst du das eigentlich immer rekonstruieren, welche Einsatzgruppe das gerade war. Genau, du kannst dir die Dienstnummer aufschreiben und du kannst dich entweder direkt beim Polizeipräsidium diesbezüglich melden und irgendwie sagen, dass du da diesen Fall von Racial Profiling festgestellt hast. Was sinnvoll wäre sozusagen die Betroffenen direkt anzusprechen und fragen, ob sie irgendwie einen Zeugen brauchen und ob sie irgendwie brauchen, ob sie jemanden brauchen, der für sie aussagt, falls sie das sozusagen als Racial Profiling thematisieren wollen. Wäre es auf jeden
Fall eine Beleidigung der Polizei, dass sie rassistisch handeln, wenn ich sage, das ist Racial Profiling, dann unterstelle ich ihnen ja, dass sie das falsch machen.
Der Tatbestand der Beleidigung ist ein bisschen schwammig, aber also was auf jeden Fall darunter fällt, ist zu sagen, sie sind ein Rassist. Also das wäre sozusagen ganz klar unter dem Tatbestand. Du könntest aber, also du könntest es dann schon irgendwie so ein bisschen variabler formulieren. Also ich hatte das jetzt irgendwie vor ein paar Wochen an der Warschauer. Da habe ich gefragt, wie sie irgendwie dazu kommen, die Personalien von einem schwarzen Mann, den sie da einfach festgehalten haben, also sie haben ihn gefragt, was machen sie da? Er meinte, ich gehe nach Hause. Dann haben sie angefangen, ihn festzuhalten und ihn zu durchsuchen. Und da meinte sie irgendwie, ja, haben Sie schon mal was von kriminalitätsbelasteten Orten gehört? Und dann habe ich geantwortet, ob sie schon mal was von Racial Profiling gehört hat. Also auf der Ebene kann man das schon thematisieren. Also dann ist es, glaube ich, auch klar, worum es geht. Dann ist aber auch klar, was dann sozusagen die Reaktion danach sein wird. Also was sie gemacht haben, ist, sagen, den Mann direkt ins Auto zu packen, die Tür zuzumachen und loszufahren, nachdem der Dienstleiter schon aber noch seine Nummer rausgegeben hat. Also dazu sind die Polizisten auf jeden Fall verpflichtet, ihre Dienstnummer immer rauszugeben. Und wenn sie sozusagen in Uniform sind, dann muss die eigentlich auch erkennbar sein. Also die steht dann meistens so auf der Brust. Genau.
Verdachtsunabhängig.
Genau, Genau, und das ist auch so ein bisschen, das schließt vielleicht auch so ein bisschen an die erste Frage an. Das hat hier in meinem Input ja schon thematisiert, dass es sozusagen per Grundgesetz und auch per völkerrechtlichen Standards rassistische Kontrollen explizit verboten sind. Und es auch einige Urteile von deutschen Gerichten gibt, die sagen, dass die Polizei nicht nach phänotypischen Merkmalen ein Täterbild konstruieren darf, worauf sie sich dann bei ihren Kontrollen beziehen. Aber das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei Racial Profiling, dass es eigentlich verboten ist. Und darauf berufen sich die Polizisten dann immer. Die sagen, nö, das haben wir nicht gemacht, das ist ja verboten, das dürfen wir ja gar nicht. Und die Tatsache, dass die Kontrollen verdachtsunabhängig sind, bedeutet eben auch, dass sie ihren Verdacht nicht rechtfertigen müssen. Also sie dürfen einfach jede Person kontrollieren, ohne dass ein konkreter Tatverdacht besteht. Das rechtfertigen sie dann immer als notwendig, weil sozusagen den Verdacht müssen die Polizisten schon relativ umständlich rechtfertigen. Also wenn jetzt im Görlitzer Park jemand schnell in den Busch geht und wieder rauskommt, dann reicht es noch nicht als Verdacht, was für die Polizisten natürlich als große Einschränkung wahrgenommen wird. Aber deswegen rechtfertigen sie sozusagen auch immer, dass diese verdachtsunabhängigen Kontrollen notwendig sind, um schnell handeln zu können.
Das dürfen sie immer machen, weil sie die Polizei sind.
Ja, an diesen Orten schon.
An diesen Orten.
Mhm. Genau, an diesen kriminalitätsbelasteten Orten. Überall sonst nicht und auch bei Migrationskontrollen eigentlich nicht. Also einerseits kann man sich ja schon auch mal die Frage stellen, wenn sozusagen also auf Bahnhöfen, Zügen, Flughäfen, warum in einem Zug von Berlin nach Köln ein illegaler Grenzüberschritt vermutet wird. Aber diese Kontrollen, die nicht an kriminalitätsbelasteten Orten stattfinden, die auch explizit sozusagen abgegrenzt sind, sind eben nicht verdachtsunabhängig und da dürfen sie die Identität auch nicht einfach so feststellen. Sie müssen die Person befragen und wenn sich durch die Befragung also ein Verdacht erhärtet oder ergibt, dann dürfen sie nach dem Ausweis fragen. Und diese Schritte werden eben einfach im konkreten Fall nicht eingehalten und da hat man theoretisch schon eine Ebene, das sozusagen auf einer rechtlichen Ebene auch nochmal zu problematisieren. Dass sie sozusagen rechtfertigen müssen, warum sie irgendwie durch den Zug laufen und irgendwie den ersten Schwarzkopf, den sie sehen, nach dem Ausweis fragen. Das dürfen sie nämlich eigentlich nicht. Genau, und diese Widersprüchlichkeit dieser rechtlichen Ebene ist also genau das Problem, was irgendwie Racial Profiling in Deutschland zu so einem komplizierten Problem macht. Also wenn man mal mit den Parteien irgendwie von FDP bis Rechter redet, dann ist genau das die Antwort immer auf die Existenz von Racial Profiling, wenn man da mal fragt, ob die irgendwie das Bedürfnis haben, das auf einer rechtlichen Ebene zu problematisieren, dann heißt es immer, es ist ja schon gesetzlich verboten. Und das heißt, dass sozusagen man hat diese ganzen gerichtlichen Fälle, in denen die Gerichte auch relativ eindeutig gesagt haben, anhand von phänotypischen Merkmalen zu kontrollieren, ist rassistisch und nicht erlaubt. Und dass es das Grundgesetz gibt und irgendwie die Menschenrechte und so weiter, die Racial Profiling verbieten und es gerade trotzdem stattfindet, weil die Polizei irgendwie durch den Verweis darauf die Möglichkeit hat, zu sagen, es ist verboten, das haben wir nicht gemacht und absurderweise zieht diese Argumentation. Genau, und bei der Repräsentation würde ich vielleicht nochmal kurz ergänzen, dass genau die Lösung eben nicht sein kann, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Polizei zu integrieren, weil das Problem eben struktureller Rassismus ist und gerade nicht aufgrund von individuellen Einstellungen passiert und dass eben Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind, oft sogar selber noch sehr viel brutaler irgendwie vorgehen, wenn es sich um Racial Profiling handelt, es gibt ja auch irgendwie so eine Dienstkultur innerhalb der Polizei, um dem auch vorzubeugen und irgendwie nicht die eine migrantische Person in der Gruppe zu sein, also um irgendwie diesem Stigma auch schon vorzubeugen und dann irgendwie noch härter vorzugehen, aber auch, weil da irgendwie genau, also ich kenne meine Kollegen, das sind meine Kameraden und die dann irgendwie zu verteidigen, also was ich gerade erzählt habe, von dem konkreten Fall, den ich mal miterlebt habe, als mein Polizist mich angeschrien hat, das war selber auch einer, der auch sehr eindeutig migrantisch war und dass der sozusagen auch herausgepickt wurde von seinen Kollegen, um dann mit mir zu reden, ist ja natürlich auch also das sind so Mechanismen, die dann innerhalb der Polizei existieren. Also das sind dann die für diese Themen zuständig sind. Und das sind dann die sich innerhalb ihrer Kolleginnenschaft dann dadurch beweisen müssen, dass sie sehr hart gegen diese Themen und gegen diese Kritik vorgehen. Deswegen ist Repräsentation, denke ich, gerade nicht die Lösung. Und daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen, dass das Problem nicht ist, dass die individuellen Polizisten an sich rassistisch sind, sondern dass es ein strukturelleres Problem ist.
Genau. Ich will es auch noch sagen. Ich frage mich, ob das wirklich so ist. Also, das tatsächlich nichts verändern. Also klar, ich meine, mit der Polizeiausbildung, die Ausbildung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die haben ja da ihren Staatskundeunterricht, da wird auch Rassismus alles Mögliche thematisiert. Und dann gehen die aber zum ersten Mal dann in ihr erste praktische, und dann ist das weg, diese Ausbildung. Dann gibt es eine andere Gesetzmäßigkeit, wie du schon gesagt hast. Das ist dann halt eine Gang voll toxischer Männlichkeit. So sportlich, toxisch irgendwie. So, das ist so. Und dann ist da Chorgeist halt, der herrscht. Aber ich frage mich trotzdem, wenn da ein Drittel, also klar, wenn die so eine Person da so mitschleppen, aber wenn das jetzt tatsächlich so einen gesellschaftlichen Durchschnitt abbilden würde, also keine Ahnung. Ich meine, in den USA kann man ja sehr gut sehen, da sind die meisten Cops sind da schwarz und trotzdem gibt es aber in bestimmten Situationen, wo sie dann eben Weiße reinschicken, wo klar ist, also wenn es dann, also so, ich, keine Ahnung, also klar, das ist die Lösung.
Ich finde aber nicht, gerade die USA ist ein gutes Beispiel dafür, warum Repräsentation gerade nicht funktioniert. Also wenn man sich mal den Fall von, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, Freddie Gray oder so, der irgendwie von einem Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde und dann in Polizeihaft gestorben ist, dass sowohl einige der betroffenen Polizisten als auch die Staatsanwältin und die Richterin alle schwarz waren und die trotzdem irgendwie nicht rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen wurden, sondern komplett freigelassen wurden, zeigt ja, dass es irgendwie, also dass es innerhalb der Polizei und innerhalb von so irgendwie so einer bürgerlichen Rechtsebene ein Konflikt ist, der nicht mit den Leuten, die da irgendwie organisiert sind, zu tun hat. Auf der anderen Seite kann man sich ja schon auch mal fragen, wer diese migrantischen Leute sind, die da zu der Polizei gehen. Und das sind halt, also bin ich der Meinung, nicht die Leute, die irgendwie Rassismus krass reflektiert haben und damit ein Problem haben. Die gehen dann nicht zur Polizei, genauso wie bei allen anderen. Also da ist ja auch eine bestimmte politische Haltung mit verbunden, also bei vielen Menschen, die zur Polizei gehen. Ich glaube, es lässt sich auch einfach empirisch, statistisch schon feststellen, wie viele Polizisten irgendwie auch politisch drauf sind. Aber dass das durch diese Dienstkultur halt nochmal verstärkt wird, durch dass da eine Art von Gruppendruck existiert und so weiter, die das halt reproduziert. Und ich denke, dass das weniger mit den, also mit der Herkunft der Leute oder sowas zu tun hat.
Beispielsweise in der Polizei wird viel, und das versucht mich gerade ein bisschen zu beschäftigen, wenn über Polizisten gesprochen wird mit Migrationsgeschichte oder Schwarzpolizisten, etc., wie viele Detailständige, da wird immer noch teilweise in der Polizeiwissenschaft und sogar von Fremden in der Polizei
gesprochen. Ja, genau.
Und dann hast du diesen Duktus, dass ich mich dann frage, wenn ich jetzt schwarz wäre und in der Polizei wäre, und bin ich der Fremde, aber ich bin doch Deutscher und bin vielleicht auch.
Und daran sieht man ja den Widerspruch, genau, dass es schon ein Widerspruch ist.
Dieser Widerspruch, und dann habe ich manchmal deswegen die Frage, wo ich eben auch sagen, anschließend, dass man dann versucht, ja dadurch über das Verhalten zu generieren, ich bin ja gar kein Fremder, also von daher, ich bin ja einer von euch, und dann das ja, also das ist eine These, die muss man überprüfen, weil die ist ja vielleicht im nächsten Workshop-Part, wo dann Wissen über die Polizei, die versperrt sich ja genau darüber, um das zu überprüfen, so dieses Wissen zu schaffen darüber, wie diese Mechanismen in der Polizei ablaufen oder wie wird überhaupt Rassismus thematisiert, weil da bin ich manchmal auch sehr.
Aber es zeigt eben doch, dass es doch ein Widerspruch ist. Also der ist schon doch irgendwie ein Problem für die Polizei, wenn dann so andere Leute da mitmachen. Ne? Das ist irgendwie, genau, haben sie also selber ein Problem damit, dass so. Und ich meine, am Ende hängt es am Diskurs. Ich meine, Kölner Silvesternacht kann man es gut sehen, das Jahr darauf, wo sie da diese Racial Profiling, das haben sie ja diskursiv vorbereitet, es wurde ja diskutiert. Geht das, geht es nicht? Und danach dann auch. Also, wo sie wirklich da über Stunden am Kölner Hauptbahnhof alle Schwarzköpfe da eingepfercht haben und dann da 3 Stunden in der Kälte über Silvester haben stehen lassen. Und dann ging es genau die Frage, funktioniert das, können sie es machen oder können sie es nicht machen? Und dann war klar, sie können es machen, weil irgendwie alle SPD, zack, haben alle gesagt, das muss ja so sein. So, und es hätte aber natürlich auch anders sein können. Sie hätten auch sagen können, nee, das geht hier gar nicht, dann hätten sie es eben auch nicht machen können. Also das ist ja die Frage mit diesem Recht. Wir haben ja gesehen, auch nochmal mit dem NSU, die Nebenklage hat ja wahnsinnig tolle Arbeit geleistet im Verfahren und haben da gekämpft wie die Löwen, also und wahnsinnig viel auch, und trotzdem hat es am Ende eben nicht gereicht und sie haben es eben nicht geschafft, und das war ja auch der Punkt des Tribunals zu sagen, oder warum wir überhaupt ein Tribunal brauchen, dass wir verlassen die Ebene des Rechts und gehen und ziehen die sozusagen wieder in die Ebene des Politischen, und genau, weil es das eben da drin braucht.
Vielleicht auch nochmal ergänzend, dass, Ich wollte nochmal.
Einen Moment, weil ich würde dann auch nochmal was sagen nach BAFTA.
Ja. Dass man also bei der Problematisierung von Racial Profiling Kölner Silvesternacht ist da vielleicht ein gutes Beispiel, ja auch merkt, dass sozusagen die Akzeptanz oder Inakzeptanz für Racial Profiling auch so ein bisschen Konjunkturen hat. Also wir hatten schon mal eine bundesweite Racial Profiling Kampagne und damals war sozusagen das Echo auch aus dem bürgerlichen Lager vor allem, dass das total krass ist, dass das gar nicht klar geht, dass die Polizei Menschen rassistisch markiert und kontrolliert, dass es ein riesiges Problem ist und so weiter und so fort. Und das war irgendwie Jahre vor der Kölner Silvesternacht. Und nach der Kölner Silvesternacht kam sogar irgendwie von relativ linken Parteien wie SPD und Grüne irgendwie das Echo, dass das total notwendig ist und dass Sicherheit und Schutz und so weiter, also das da schon auch, also wir waren schon mal an dem Punkt, an dem es sozusagen als gesellschaftlich inakzeptiert gegolten hat und wo sozusagen sich auch immer wieder auf dieses Recht berufen wurde von, das ist verboten, das ist illegal und deswegen kann es nicht sein, dass die Polizei sich so verhält und jetzt passiert sowas wie die Kölner Silvesternacht, es gibt irgendwie eine rechte Mobilisierung, auch einen rechten Diskurs, der das irgendwie vorbereitet und dann heißt es plötzlich, es ist notwendig und die Polizei kann ohne gar nicht arbeiten.
Ja, das Wissen ist da, alle haben das Wissen auch und es kann so und so kippen. Das hat man ja, wenn man das in den Medien eben gesehen, sie können so darüber berichten und sie können genau andersrum darüber, dieselben Leute, das kann so hin und her und das hängt total davon ab, wie doll gedrückt wird gesellschaftlich. Und sobald man aufhört zu drücken, verfallen die auch wieder in diesen anderen Modus. Und wo sie es wissen, auch so schreiben können, auch so denken und wahrscheinlich auch zu Hause auch so sprechen. Also und trotzdem, also wenn es dann wieder nachlässt, dann klickt das dann wieder so ein. Und ich glaube, deswegen sagen wir, mit Rassismus das Problem. Es berührt wirklich die innere Verfasstheit dieser Gesellschaft. Also deswegen die Leute auch so Abwehrreflexe haben. Es war ja bei dieser Soko Bosporus. Es gab ja dann irgendwann die zweite oberste Fallanalyse, die oberste Fallanalyse des im NSU-Verfahren, wo dann zum ersten Mal gesagt wurde, naja, könnte ja ein Türkenhasser sein. Wie war es? Also der vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hatte mal mit Türken und deswegen jetzt darum geht. Also genau, immer noch total schlimm, aber zum ersten Mal gesagt, naja, vielleicht doch ein Deutscher. Und dann gab es ja so einen totalen Aufschrei in dieser Soko. Die haben sich ja angeschrien in dieser Sitzung. Und dann haben die ja sofort eine dritte OFA, wo die dann wirklich gesagt haben, ne, das war ja dann dieses berühmte Ding, wo die gesagt haben, solche Morde sind eigentlich in unserem Kulturkreis, im deutschen Kulturkreis unüblich. Und deswegen ist der Täter eher im südosteuropäischen Kulturkreis zu vermuten. Weil in Deutschland, in unserem Kulturkreis macht man halt sowas nicht. Weiß man, in Deutschland ist das Morden fremd, das ist in der Geschichte. Also so, und so haben die dann, das ist so höchste Polizeiarbeit, wo dann plötzlich so kulturalistisch so wirklich unterste Schublade, weil das wirklich diese innere Verfasstheit, das darf einfach nicht sein, weil das ist, was die Gesellschaft strukturiert und am Laufen hält, diese Art von Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen sind die da bei den ersten kleinen Dingen total empfindlich, da darf man nicht rangehen, Rassismus darf nicht sein.
Ja, innere Verfasstheit. Und ich finde, du hast jetzt gerade so nebenbei, finde ich, noch ein Thema angesprochen, was, finde ich, total zentral dafür ist, halt die historischen Kontinuitäten, ne? Also, ne, in der Gesellschaft, in der, ne, es dann, also den Nationalsozialismus gab, dann, ne, auch die Pogrome in den 90ern, aber ich denke, ne, diese, auch, dieser abwehrende Umgang mit Rassismus oder auch mit der Konfrontation mit Rassismus, also ne, dass gesagt wird, es könnte was Rassistisches sein und es kommt sofort eine Abwehr, ne, es wird auch, ne, ich finde, in gesellschaftlichen Diskursen vollkommen, ne, derealisiert, auch diese Befürchtung, mit dem es könnte einen Schlussstrich geben im NSU-Komplex. Ich finde das total plausibel, dass sobald es die Möglichkeit gibt, sich nicht mehr mit der extremen Rechten zu beschäftigen oder mit so einem extrem rechten Terrornetzwerk, dass das ergriffen wird aufgrund auch dieser historischen Kontinuität. Gut, das habe ich jetzt gesagt, so, obwohl ich ja eigentlich moderieren will. Vielleicht, ich habe noch so zwei kleinere Fragen, vielleicht kann ich die nochmal sagen und dann gab es noch eine Meldung, zwei Meldungen dahinter. Also weil ich finde, ihr habt ja jetzt total gut so verschiedene Ebenen rausgearbeitet, auf denen so gegen Racial Profiling vorgegangen werden kann. Ihr hattet so gesellschaftliche Diskurse, Medien, also auch eine gesellschaftliche Diskurse im Sinne von, ne, was ist eigentlich machbar, sagbar, was ist gesellschaftlich akzeptabel. Dann genau wurde das angesprochen mit Gerichten, Fragen der Repräsentanz und jetzt, also ich meine, das ist immer so ein bisschen fiese oder große Frage, aber hättet ihr so konkrete Vorschläge, wie man das auch ändern kann, also im konkreten Racial Profiling und aber auch institutionellen Rassismus bei rassistischen Morden, also weil auch nach dem NSU gibt es ja rassistische Morde. Also unten ist ja zum Beispiel diese Ausstellung zu dem Mord an Burak Bektas und genau, da gibt es ja, also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass das ein rassistisches Motiv hatte. Und genau, dann habe ich noch so eine Mini-Frage, weil genau, es gibt ja dieses Offizielle mit dem Racial Profiling ist verboten, das
gibt es nicht und deswegen wird es nicht gemacht, so in Anführungszeichen. Aber es gibt ja diesen Begriff von so polizeilichem Erfahrungswissen. Also das sagt die Polizei ja, ne, dass sie auf sowas zurückgreifen. Und ich habe mich nur mal so gefragt, wie das eigentlich so diskutiert wird, weil es scheint mir total, also wenn Leute sagen, das ist unser polizeiliches Erfahrungswissen, dann ist das ja sozusagen übersetzt genau das, was die nach rassistischen Kriterien kontrollieren. Oder also würde mich interessieren, ob du dazu oder ob ihr dazu irgendwie noch mehr wisst zu diesem Begriff. Genau, und dann gab es jetzt zwei Meldungen und ich würde jetzt mich kurz vorziehen, damit die, die noch nichts gesagt haben, zuerst kommen und dann...
Ja, ich hätte gerne zwei kleine Fragen, die anschließend ein bisschen an die Thematisierung der Kontinuität. Also, ich fand es super spannend, irgendwie, wie stark die Abwehrreaktionen noch irgendwie kommen, wenn was zutrifft. Ich finde es irgendwie ganz spannend, so zu sehen, wie irgendwie nach diesen diskussionskritischen Gedanken laufen, über das Schulterabwehrreflexion. Und ich mich würde interessieren, ich weiß nicht genau, also inwiefern die Ähnlichkeit zwischen solchen Abwehrreaktionen und Antisemitismusprobe von den Abwehrreaktionen, die man hier erlebt, irgendwie sieht. Und ob das relevant ist für die Polizei, ist vielleicht tatsächlich auch, also wie kann es auch mit institutionellen Kontinuitäten der Polizei zu tun, die ja auch ihre Vergangenheit überhaupt nicht aufgehalten hat. Vielleicht hat es aber auch gar nichts damit zu tun, also vielleicht ist es irgendwie spannend, das zu vergleichen. Und das zweite wäre, ich finde diesen Begriff der Kanakisierung ganz spannend und halt jetzt bei dieser Diversitätsfrage drüber nachgedacht, ob denn, und da vielleicht gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Positionen hier am Podium, ob denn die Kanakisierung der Polizei dann langfristig eine gute Strategie wäre, ähnlich wie das bei der Kanakisierung des deutschen Staats hier möglicherweise zumindest zeitweise eine gute Strategie zu sein scheint. Ich glaube, ich würde es bezweifeln, aber genauso wie ich finde, ob es überhaupt Sinn macht, darüber nachzudenken. Und genau.
Dann in der hinteren Reihe, ich habe es leider nicht.
Ja, bitte. Einmal. Ich würde nicht sagen, dass wir die rechtliche Ebene verlassen sollten, sondern natürlich ist es wichtig, Tribunale und politisch zu argumentieren, aber man darf die rechtliche Ebene nicht beiseite lassen, sondern man muss sie nutzen und vor allem auch aufzeigen, eben an den konkreten Fällen, wie unzureichend rechtliche Dinge sind. Und ich denke, wenn man sich anguckt, wenn solche Verfahren, gerade wenn es zum Beispiel Profiling oder Kopftuchverbot oder ähnliches geht, hier will, die haben große Aufmerksamkeit. Und wenn man dazu eine Kampagne macht und das entsprechend begleitet und gute Anwälte dazu hat, dann ist das auch eine sehr gute Möglichkeit, um immer wieder auf diese Themen hinzuweisen. Und dann konkret wurde da vorhin gefragt, ich glaube, ist jetzt mal rausgegangen. Es gibt noch zwei Sachen, die wichtig sind, nicht nur die Dienstnummer, sondern auch man kann ein Protokoll verlangen. Man kann verlangen, dass man zu der Kontrolle ein Protokoll bekommt. Das ist eine alte Forderung, unter anderem von Kopf und Friedrich Schaus und so weiter, ist auch in Berlin teilweise schon durchgesetzt worden, beziehungsweise in einer Reihe von Fällen auch schon gemacht worden, zumindest wenn man es hinterher verlangt. Dann ist natürlich richtig, Zeugen versuchen, möglichst gleich festzuhalten. Aber auch wichtig, ganz wichtig, sofort ein Gedächtnisprotokoll machen. Wenn es zu einem Verfahren kommt, dann dauert das Wochen, Monate, Jahre. Und am Ende hat man das alles nicht mehr genau in Erinnerung. Wer stand wo und weiß nicht was alles. Und zweitens, darauf achten, kann man selber verlangen schon, aber spätestens der Anwalt, Videoaufnahmen. Fast alle Orte dort sind inzwischen, also wenn es um U-Bahnhöfe und weiß nicht was geht, Video gemacht und dann wird von der BVG, dann, das wird aber schnell gelöscht, wenn sich herausstellt, da ist irgendwas vielleicht nicht so ganz in Ordnung. Deshalb muss man sofort darauf denken, dass diese Sachen auch, diese Bänder festgehalten werden. Und Polizisten mit Migrationshintergrund wäre eine wichtige Aufgabe oder Sicherheitskräfte. Ich habe auch den Eindruck aufgrund meiner Praxis, dass auch die Security-Firmen in den Privaten zunehmend versucht wird, Menschen mit Migrationsgeschichte einzubinden, um die dafür zu gewinnen, dass sie eben gegen potenzielle, angeblich also verbrecherische ausländische Kriminelle vorgehen. Und das sollte man unbedingt mal genauer untersuchen, was es dazu gibt. Natürlich desintegriert euch, heißt das schöne Buch von Max Koller. Ich denke, einige kennen, sonst würde ich dringend empfehlen, weil er genau diesen Punkt des Rassismus, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die will sich ja gerade entlasten, dadurch, dass sie behauptet, sie stünde nicht mehr in der Tradition und deshalb die anderen müssten sich in unserer Leitkultur intervieren. Was für eine absurde Vorstellung aus verschiedenen Gründen kann ich hier nicht vertiefen. Aber ich denke, was man nochmal vielleicht erwähnen sollte, die Gesetzesverschärfungen wurden ja schon angesprochen. Das wird mir ja von politisch vorbereitet, Nachfließ, Salafisten und Clans, das ist so die neueste Richtung, wo es uralt links, wisst ihr ja wahrscheinlich auch alle Statistiken, natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, wenn man die vergleicht und auf dies ankommen, Geflüchtete zwischen 15, deutsches, männliche zwischen 15 und 25 Jahren, die sind erheblich mehr aufgefallen als Menschen mit Migrationshintergrund. Und dazu kommt ja die polizeiliche Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit der Mehrheitsgesellschaft. Keiner zeigt doch seinen Nachbarn an, weil der aus Versehen mit seinem Auto mit besonderem Kopf gegen das eigene Auto gefahren ist. Oder sagt, ach komm mal her, wir klären das untereinander. Aber wenn es mit der Öffentlichkeit geht, dann war es immer der Ausländer. Und der hat doch das. Und der, dass man denkt, der muss es ja gewesen sein. Und das passt in das Feindbild. Ich könnte da auch eine schöne Anekdote zu erzählen von einem jungen Menschen mit türkischem Namen, deutsche Staatsangehörige. Der war mit zwei anderen unterwegs.
Vielleicht morgen. Mit der Anekdote vielleicht ein bisschen kurz fassen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht auch für eine nächste Runde.
Da stand der wurde für eines Raubes angeklagt, stand er vor Gericht. Einzige Personenbeschreibung, die der Beraubte hatte, war der war selber mit besoffenem Kopf da unterwegs, der hätte ihm sein Handy geklaut, irgendwie ein paar Jugendliche, wüsste auch nicht mehr so genau. Und dann hat der Polizeibeamte in sein Protokoll geschrieben, nicht Deutscher als Identität, nicht Deutscher. Mein Mandant hat aber, wie gesagt, einen deutschen Ausweis ihm gezeigt und nichts anderes. Vor Gericht kam das dann alles zur Sprache. Ich habe ihn dann gefragt, das Interessante war, dass er das sehen muss auch. Er hatte nicht nur einen Namen arabischer Herkunft, sondern man konnte es auch erkennen, dass er vielleicht hier aufgewachsen, aber jedenfalls auch aus dieser Gegend ursprünglich mal gekommen ist. Da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, würden Sie sich auch als Nichtdeutscher bezeichnen? Die Reaktion war interessant. Das Verfahren wurde 10 Minuten später eingestellt. Also man muss darum auch kämpfen, das ist wichtig. Ja, und da die Öffentlichkeit muss dabei sein, die Betroffenen müssen entsprechend.
Ja, klar. Also ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, ich war kein Plädoyer, das Feld des Rechts aufzugeben, sondern sozusagen, es hat aber das gebraucht, das Verlassen des Felds des Rechts, um da auch vor dem Verfahren in München etwas durchzukämpfen. Dafür war diese Bewegung mit den Anwälten, Anwältinnen zusammen natürlich die ganze Zeit, aber so war es gemeint.
Und vielleicht noch eins wichtig.
Dass wir jetzt wirklich nochmal das machen und dann können wir nochmal eine Runde machen und dann nehme ich auch nochmal dran.
Okay. Was waren ja noch hier Wortmeldungen, oder? Oder nicht?
Ich glaube, das waren die beiden. Ach, wollte sonst noch jemand was sagen?
Von den strukturellen Rassismus oder auch, ich weiß nicht, ob wir mit Medien beschafft haben, aber nicht Frage. Das ist eine Frage, die ich mir gerade angucke, weil ich noch vor Jahren jemand in der Interesse an der Doktorandin ihre Doktorarbeit vorgeschrieben, gestellt hat, deutsche Geschichtsschreibung nach dem Zweiten Weltkrieg über Medien angefangen hat, sich so angeschaut, wie wird denn jetzt eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Geschichte konstruiert. Und jetzt fällt mir immer wieder ein, ich muss immer wieder daran denken, wenn auf ZDF oder ARD diese Zweiteiler kommen, jetzt war ja am Wochenende diese deutsche Nachkriegsgeschichte von der Frau, die diese Modezeitung hatte, wo man strickt, ich habe den Namen der Modezeitung, das war ein Disregier, Buddha, genau, diese Buddha-Geschichte, aber es war nur ein Teil davon, dass ich finde immer ganz stark die in den Medien eine positive Konnotation der deutschen Nachkriegsgeschichte kommt, aber der Teil der migrantischen, also beispielsweise die türkischen Gastarbeiter, italienischen Gastarbeiter kommen nicht drin vor in dieser Geschichte, dass sie das Land mit aufgebaut haben. Dann kommt eine Burda, das ist jetzt auch erst etwas später, also dass das eine Frau ist. Das kommt, vorher waren es natürlich nur die Männergeschichten, die dann nach dem Weltkrieg. Und das frage ich, ob das so typisch ist, ob das euch fehlt oder ob das sinnvoll wäre, da ein Kontranarrativ zu schaffen und zu sagen, nee, wir sind leider auch Teil und verfilmt doch mal unseren Beitrag oder keine Ahnung, oder ob das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung ist, weil wenn ich diese Vorschau sehe, nicht immer denke, oh nein, guck mir dann noch nicht an. Aber es kann auch sein, dass das an meiner selektiven Fernsehen war.
Natürlich, vielleicht nicht ihr. Okay. Auf dieser Ebene der Kontinuitäten Genau, würde ich auf jeden Fall auch nochmal bestätigen, dass sozusagen das, was jetzt in Deutschland immer als positive Geschichtsarbeitung markiert wird, auch international wird das ja immer positiv an Deutschland hervorgehoben, eigentlich das ist, was so lähmend ist an den ganzen Diskussionen um Rassismus. Also es gibt eine relativ oberflächliche Anerkennung davon, was im Nationalsozialismus in Deutschland passiert ist, aber das führt dann eben nicht dazu, dass aus der Logik heraus irgendeine Aufarbeitung der nachhaltigen Strukturen, die irgendwie in der BRD dann noch existiert haben, passiert ist, sondern so einem sehr, sehr neurotischen Verhältnis zu Rassismus und auch einer Stigmatisierung von dem Rassismusbegriff und auch dem Rassismusvorwurf, der dann irgendwie als sehr moralisch und sehr fatal wahrgenommen wird. Und was ich aber dann eben auch nochmal wichtig finde, ist, sich die Kontinuitäten nicht nur auf so einer Ebene von Diskursen oder Erzählungen anzugucken, sondern auf so einer ganz materiellen Ebene. Nämlich dass das, was die Polizei sozusagen sehr stumpf als Erfahrungswissen bezeichnet, ist ja das, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte, dass man irgendwie nur einmal in den Görlitzer Park zu gehen braucht und sich anguckt, wer die ganzen Drogendealer sind und dann sieht, okay, die sind alle schwarz. Und das sozusagen auch im Alltagsbewusstsein für die meisten Menschen Racial Profiling rechtfertigt, weil sie das als eine banale Selbstverständlichkeit ansehen. Und dass man sich mal angucken muss, sozusagen, wie diese Menschen an diese Position gelangt sind, dass sie da überhaupt landen, also wie sie über diese Illegalisierung hier gelandet sind, was überhaupt die Fluchtursachen waren und so weiter und so fort. Und da kann man sozusagen auf einer ganz ökonomischen Ebene sehen, dass da noch in den ökonomischen Beziehungen dieser Länder ganz krasse koloniale Kontinuitäten in Bezug auf Deutschland auch noch existieren. Also dass Deutschland seine postkoloniale Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet hat, also dass irgendwie ganz viele Geflüchtete in Deutschland, die dann hier illegalisiert leben und dann eben auch im illegalisierten Bereich arbeiten müssen, Geflüchtete aus Kamerun sind, dass das irgendwie, also dass das irgendwie Ebenen sind, die ja zum Teil mit einer kolonialen Geschichte Deutschlands zu tun haben, aber auch mit einer ja neokolonialen Gegenwart auch irgendwo, mit einer Ausbeutung auf einer ökonomischen Ebene, die eben Menschen dazu zwingt, hierher zu flüchten und dann eben in diesen Verhältnissen zu arbeiten, dass das sozusagen von der Polizei zum Teil auch sehr bewusst als Erfahrungswissen markiert wird, was dann die Polizeigewalt gegen diese Leute rechtfertigt, hat ja eigentlich, also das ist ja die eigentliche Grausamkeit, die diesen Menschen sozusagen entgegentritt. Genau, und deswegen, wenn man Kontinuitäten verhandelt, da muss man das, glaube ich, auf beiden Ebenen machen. Also einmal auf der Ebene von einer Geschichtsaufarbeitung, aber auch auf einer ganz materiellen Ebene die anhaltenden geschichtlichen Verhältnisse, die es sozusagen auch heute noch gibt. Und das fände ich eben wichtig. Genau. Und dann wollte ich noch was sagen. Genau, auf einer ganz banalen Ebene, was eben wichtig wäre, um Racial Profiling abzuschaffen, wäre A, einfach die verdachtsunabhängigen Kontrollen abzuschaffen, also diese der Polizei diese Befugnisse einfach zu entziehen, und dann eine größere Ebene von ja von einer Informierung darüber, was da sozusagen rechtlich passiert, also Betroffene über ihre Rechte informieren, solidarische Menschen über die Potenziale zu informieren.
Ich sage nochmal was, also auch nochmal mit dem Tribunal, ich finde das wichtig nochmal zu, was da eigentlich passiert ist und was da zusammengekommen ist, weil das Gute an dieser ganzen Arbeit war eigentlich, dass das sich sehr stark geöffnet hat tatsächlich und viele Dinge dann da passiert sind, die jetzt gar nicht unbedingt von vornherein so intendiert waren, zum Beispiel, dass auch Betroffene von anderen Morden aus anderen Zeiten, aus den 80er Jahren Angehörige, also angefangen haben darüber zu reden zum ersten Mal, wo das dann nochmal 10, 20 Jahre länger her ist und bis diese 80er Jahre hervorkamen und es ja immer so ein Prozess ist. Und aber auch zum Beispiel, dass Gruppen wie Yalta angefangen haben, auch nochmal Antisemitismus im NSU-Komplex zu thematisieren und nämlich genau mit diesem, also zu zeigen, dass diese Morde und dieser Nazi-Terror eben auch antisemitisch bestimmt war. Und sie machen das ganz explizit da deswegen, um sozusagen Antisemitismus aus dem Museum rauszuholen und zu aktualisieren. Weil natürlich, der wird anerkannt als so eine Heiligkeit des Nationalsozialismus, wird dann immer verdammt in jeder Rede, das ist klar, kann auch kein Politiker könnte anders reden in Deutschland, das ist Staatsräson. Aber darin wird er natürlich auch total musealisiert und zu sagen, nee, aber es ist heute, also die heutige Gewalt, rechte Gewalt ist eben auch antisemitisch, bedeutet eben einerseits eben eine Reaktualisierung davon und andererseits eben die Möglichkeit der Solidarität zwischen Rassismus, Antisemitismus, also Antirassismus und Anti-Antisemitismus, also die dann eben auch stattgefunden hat. Und das finde ich eigentlich fast was sehr Bedeutsames. Es setzt aber eben voraus, und das war, glaube ich, auch die Stärke des Haupttribunals, dass es eben da nicht identitär rangegangen wurde, dass wir eben nicht so eine klassische identitäre antirassistische Politik gemacht haben, sondern eigentlich darüber hinausgegangen sind und vor allem immer die Frage der Solidarität gestellt haben und damit eigentlich auch eine Kritik formuliert haben an Konjunkturen des Antirassismus, die heutzutage immer populärer werden in diesen Identitätskategorien, die da abgehandelt werden. Genau, und nochmal die große Frage, was tun? Also es ist so, was kann man tun? Ich glaube, tatsächlich ist es wichtig, Narrativ zu verändern. Ich glaube, das Narrativ ist total wichtig, gerade auch in der Geschichtsschreibung zu sagen, dass diese Gesellschaft sich eben verändert hat über Migration, dass sich demokratisiert hat durch sozusagen den unablässigen Kampf von Leuten, die entrechtet werden über eine rassistische Stratifizierung der Gesellschaft, die ganze Zeit einfach dadurch, dass sie hier sind, in dieses Land gekommen sind, eigentlich die ganze Zeit um ihre Rechte kämpfen und dabei alles Mögliche thematisieren, Arbeitsverhältnisse, Wohnverhältnisse, Bildungschancen und so weiter. Und genau dieser Kampf um so eine Behauptung eines Lebens hier, im Grunde genommen diese Gesellschaft sehr stark demokratisiert hat und dass das die demokratisierenden sozusagen Kräfte da drin sind. Und es fällt einer Linken total schwer, das zum Beispiel zu akzeptieren und zu sehen. Das ist irgendwie das große Problem, dass sie tatsächlich Rassismus oder Migranten immer nur so als Opfer von Rassismus sehen, für deren Rechte man irgendwie kämpft, weil man ja immer gegen Unterdrückung ist, aber nicht sehen sozusagen die Kraft da drin, die in diesen Kämpfen selber drin steckt, aus der Migration heraus und was das mit dieser Gesellschaft verändert hat. Ich glaube, dieses Narrativ ist das Zentrale, was wir formulieren müssen, was wir ja versucht haben oder eben genau zu formulieren. Eine andere Art von Gesellschaftsbild tatsächlich. Und das, ja, und gerade eine Linke, die da sagen, Bomber Harris würde gerne aber nicht sagen können, Aisha Yilmaz würde gerne irgendwie 40 Jahre hier für gegen Rassismus zu kämpfen und eigentlich für eine Gesellschaft der vielen eben einzustehen und sich dazu zu bekennen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir als am allerstärksten brauchen, weil dann ist eben auch nicht mehr so leicht viel, wie es beim NSU ja wirklich leicht gefallen ist, was mich auch immer noch verwundert, dieses in den 2000er Jahren, wie schnell das ging, einfach so eine Spaltung wiederherzustellen, nach 40 Jahren Einwanderung zu sagen, nee, das sind die und das sind die und so als ob die Fremde, als ob wir nicht seit 40 Jahren zusammenleben und als ob man sich nicht kennt, plötzlich wieder so eine Fremde ganz einfach hergestellt werden konnte. Genau, und da immer wieder so ein Narrativ entgegenzusetzen, sagen, nee, das sind doch die, die hier die Gesellschaft gebaut haben und verändert haben und sich dazu zu bekennen. Ja.
Ja, dann wäre nochmal Gelegenheit für weitere Fragen oder Anmerkungen. Ja, hier vorne und dann hinten.
Ja, ich würde vielleicht nochmal auf meiner. Ich arbeite noch nicht so lange als Anwältin und habe so ein bisschen die Migrationsrecht und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass da ganz viele Dinge passieren, die überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden, vielleicht weil sie als selbstverständlich gelten im Zusammenhang mit Migration. Also ich glaube, dass für mich nach wie vor unverständlichste Beispiel ist die Praxis der Abschiebungshaft. Der wird nämlich statistisch weder von den Ländern noch vom Bund erhoben, wie viele der Menschen überhaupt rechtmäßig oder festgestellt durch ein Gericht rechtswidrig in Haft saßen. Das erhebt niemand. Es gibt keine statistischen Zahlen. Es gibt einen Anwalt in Hannover, der macht das mit seinen eigenen Fällen und der gewinnt die Hälfte der Fälle. Also die Hälfte seiner Verfahren sitzen die Menschen mindestens teilweise rechtswidrig in Haft. Und es interessiert niemanden. Darüber berichtet niemand. Und es gibt noch nicht mal eine Statistik, obwohl es in Deutschland so eben Firlefanz in der Statistik gibt. Ja, so. Und so kann man das, glaube ich, mit ganz vielen Dingen weiter treiben. Also Datenschutz in Bezug auf Migrantinnen. Ja? Also beim Bundesamt muss man, wenn man einen Asylantrag stellt, standardmäßig sein Handy abgeben. Das wird ausgelesen. Geht. Gibt es eine gesetzliche Grundlage mittlerweile? Und es wird auch standardmäßig gemacht. Da wird auch gar nicht geguckt, ob es erfüllt ist oder nicht. Und dazu gibt es aber keinerlei Kontrolle. Also es fehlt in diesem Bereich die Kontrolle. Zivilgesellschaftlich oder durch staatliche Institutionen. Und Ja, genau. Also das nochmal so zum Anschließen. Und ich glaube, das sollte man nicht vernachlässigen, dass es dieser Kontrolle bedarf. Also einen viel, viel, viel strengeren Blick und eine Aufmerksamkeit, die aber vielleicht mal so hochploppt, im Grunde genommen eigentlich nicht vorhanden ist.
Dann da hinten und dann.
Ja, zur Frage, was tun, vielleicht eine Überlegung, die Kampagne und teilweise die große Demonstration, wo das ja auch sehr gut thematisiert wurde, unter anderem mit der Rede von Heiner Busch, diese ganze Problematik. Die Kampagne soll ja jetzt, da gibt es ja weitere Folgetreffen, und soll jetzt weiterentwickelt werden. Das wäre doch wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, das dort nochmal einzutragen, voranzubringen, Veranstaltungen zu machen und so weiter. Aber ich wollte noch was sagen zu der Frage, was jetzt auf uns zukommt. Das ist ja vor allen Dingen, ich habe sehr viele Mandate aus dem Bereich Gefährder und potenzielle Gefährder. Die neuen Gesetze, Polizeigesetze in Bayern, und die werden ja jetzt kopiert in anderen Bundesländern, die sehen ja vor, dass selbst für sogenannte potenzielle Gefährder, also noch nicht mal Gefährder, Gefährder heißt ja, dass es angeblich bestimmte Fakten gibt, aufgrund deren die Polizei annimmt, dass vielleicht eine Gefahr für die innere Sicherheit. Und jetzt sind es sogar, wenn es ausgeht, auch potenzielle Gefährder, die können nachgenommen werden und. Was nach Ansicht von fortschrittlichen Juristen und Anwälten des Rechts und so weiter natürlich auch verfassungswidrig ist und unbedingt bekämpft werden muss. Aber das ist der Zustand, vor dem wir stehen. Und wenn wir jetzt gucken, was ich noch wichtig finde, einen Gedanken von Mark Petersen, der im Forscher schon im letzten Jahrhundert zu diesen Problematik, der das zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht hat, die Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, in der Wohnung und bei Wohnungssuchen. Der hat ja mal gesagt, das finde ich, sollten wir uns auch zu eigen machen, Rassismus ist, und dass jemand ein Rassist ist, deshalb ist zunächst mal keine Beleidigung, kein Umwelturteil, es ist einfach eine Beschreibung. So wie eine Klasse, der gehört zu der Klasse, sagt er, oder zu der Klasse oder zu der Schicht. Das ist eine klare Sache, die man beschreiben und quasi anhand der Kriterien, die es gibt, aufzeigen kann. Das ist auch unsere Aufgabe. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch Politisches gleichzeitig aufs Schärfste bekämpfen. Und noch die andere Ebene, mit der man es zusammen machen kann und soll, vielleicht was tun. Die Fluchtursachen, heißt es immer so schön, sollen bekämpft werden. Tatsächlich schottet sich Europa ab, mit der Festung Europa ab, jetzt zunehmend militärisch. Da gibt es ja auch ganz viel Widerstand und viele Organisationen von SOS Mediterranee über die anderen, die dort zivile Seenotrettung betreiben. Auch da, denke ich, müsste man versuchen, mit denen zusammen auch auf der Ebene das weiter voranzutreiben.
Dann.
Ich fand auch diesen Beitrag zum Polizeizeit und Erfahrungswissen sehr interessant. Weil ich mich auch frage, wann greift das und wann greift das nicht? Ich bin Lehrerin und beschäftige mich manchmal mit Schülern mit dem Thema. Manchmal kommt es dann von denen so, so eine Statistik zu, wie steht die deutsche Gesellschaft zu so Einwanderern und so weiter. Und das fand ich total seltsam, dass der Anteil von Leuten gestiegen ist, die sagen, ja, wir könnten auch noch mehr Migranten aufnehmen. So, das fand ich total seltsam, weil es gibt ja in Freiburg und so weiter, also bei diesem Überschrift mit den Frauen, die da vergewaltigt und umgebracht werden oder so. Und dann dachte ich auch, so, ja, wie wann greift das Erfahrungswissen? Das Erfahrungswissen greift dann bei der Silvesternacht und so weiter und so fort. Aber warum laufen nicht die ganze Zeit Polizisten irgendwo rum und kontrollieren irgendwelche Männer, denen sie ansehen, dass sie in einer Beziehung mit einer Frau stehen, mit der sie da rumlaufen, weil die 67% aller, weiß ich nicht, vergeben gegen körperliche Angriffe oder sexualisierte Angriffe in der eigenen Beziehung von deutschen weißen Männern begangen werden. So, ne, es wird rumgelaufen und geguckt, ob die Schwarze Drogen haben, aber es wird nicht geguckt, ob weiße Fläche Frauen schlagen. Und das wieso? Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht trauen. Und Polizisten fragen, warum sie denn nicht die meisten Männer fragen, ob sie vielleicht Vergewaltiger sind, weil das statistisch viel häufiger auftritt. Und hier auch so schön viele weiße Männer rumstehen, auf Ahnung. Das ist irgendwas, was halt ja, immer nur so, weiß ich ja,
Tag der Gewalt gegen Frauen oder so hochkommt und dann bestimmt es wieder. Weil das halt eben, wie gesagt, das Einfache ist, die anderen anzuklagen und das ist auch statistisch schwer angeklagt worden, als wenn man nicht in der Beziehung ist, der Person steht, also, wenn man in der Beziehung mit der Person steht und wenn man auch noch weiß, dass diese Person schon frei sozusagen schlechten Stand in der Gesellschaft hat, dann ist es nochmal häufiger, dass diese Personen auch wirklich angeklagt werden. Also mit Dunkelziffern, wie sie so schön heißen, zu argumentieren ist immer schwierig, weil man ja sozusagen nicht belegen kann. Aber das finde ich auch nochmal einen wichtigen Gedanken, also so, wogegen überhaupt vorgegangen wird, obwohl es sozusagen eine viel größere Fehlergruppe gäbe.
Gibt es sonst noch? Ja.
Könnt ihr nochmal kurz konkret sagen, wenn ich eine rassistische Polizeikontrolle beobachte und meinetwegen die Dienstnummer bekomme, Gedächtnisprotokoll schreibe, was mache ich damit? Übermittle ich das der Kopf oder?
Ja. Die haben so ein Formular auf deren Website. Du kannst es direkt alles eintragen und abschicken. Die haben auf ihrer Website ein Formular, da kann man das alles direkt eintragen und abschicken. Die haben auch auf ihrer Website ziemlich klare Anleitungen, was man alles machen kann, wenn man eine Polizeikontrolle miterlebt, also auch in Stichpunkten und so. Die ist ziemlich gut nachvollziehbar. Das würde ich auch allen empfehlen, mal auf die Website zu gucken.
Kann ich kurz bitten, mal hier eine Feier auf die Leute rein jetzt machen? Das ist noch eher
sicher. Es gab ja diese Ban Racial Profiling-Kampagne letztes Jahr. Da gibt es auf jeden Fall auch so ein paar Videos, wo Leute erzählen, wie das so für die ist mit Racial Profiling. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, weil diese, das hast du ja auch gerade angesprochen, dass es irgendwie total viele rechtliche Ebenen gibt, an denen es so ein bisschen Grauzonen gibt, an denen eigentlich mit MigrantInnen oder Menschen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus oder und so weiter und so fort, auch einfach Menschen, die als MigrantInnen markiert werden, dass da irgendwie so ein ganz krasse Verletzungen ihrer persönlichen Rechte eigentlich passieren, die allgemeingesellschaftlich kaum problematisiert werden. Und ich glaube, das hat auch einfach viel damit zu tun, dass dadurch, dass man sich mit deren Perspektive nicht auseinandersetzt, dass da wenig Empathie auch einfach zustande kommt. Also, keine Ahnung, wenn es um Nazis geht, dann gibt es immer irgendwie welche 10.000 Artikel darüber, wie die Nazis sich fühlen und was sie für eine schlimme Kindheit hatten und so weiter und warum die so geworden sind. Und auch in der Polizeiperspektive gibt es ja immer dieses, ja, die armen Polizisten, die sind auch irgendwie von Polizeigewalt also Gewalt gegen Polizisten betroffen und auch ein Mensch und bla und so und dass es ja auch irgendwie notwendig ist und dann kriegen die irgendwie ganz viele Artikel in der Zeit und so, in der sie erklären müssen, warum die Kölner Silvesternacht notwendig war. Das heißt, die andere Perspektive hat man immer drin, mit der kann man sich dann identifizieren, weil man deren Beweggründe hat, aber mit den Betroffenen setzt sich eigentlich niemand auseinander und dann kann natürlich auch keine Identifikation mit dieser Position oder keine Empathie zustande kommen, weil man diese Perspektive gar nicht auf dem Schirm hat und deswegen finde ich es auf jeden Fall nochmal wichtig, auch auf, also, weil ich glaube, dass es auch nochmal eine ganz große Wirkung hat, genau das eben zu stärken. Genau. Ich wollte nochmal was zu deiner Sache sagen. Kannst du nochmal wiederholen, was du am Ende gesagt hast?
Weil es bestimmte
Gewalt,
die sozusagen politisches Erfahrungswissensmäßig nicht Racial Profiling angeblich verfolgt werden, weil es Statistiken sind, die nicht weiß sind.
Also ich glaube, dass da vor allem noch eine andere Dynamik wichtig ist, nämlich, dass so häusliche Gewalt eben im Privaten passiert. Und wenn man sich mal diese ganzen Ebenen von Polizeigeschichten anguckt, dann ist da ja immer sozusagen, da geht es immer um die sogenannte öffentliche Sicherheit. Und da diese Kontrollen passieren auch immer öffentlich und so weiter, sind immer an Orten, die sehr publik sind. Und das sind sozusagen Dinge, die den Staat betreffen. Und wenn ein Mann zu Hause irgendwie seine Frau schlägt, dann geht das niemandem was an und das ist da irgendwie seine private Angelegenheit. So wird es verhandelt. Und wenn man da, also wenn man sich zum Beispiel auch, also Racial Profiling, wenn man sich das mal so öffentlich anguckt, ist ja auch was man eher so mit Männern verbindet, mit migrantischen Männern, mit schwarzen Männern. Aber Polizeigewalt, die rassistisch ist gegen Frauen, gibt es eben auch. Die passiert aber, wie das so oft ist bei so Gewalt gegen Frauen, auch eher im Privaten, also in so geschlossenen Räumen und so weiter. Also da, wo das sozusagen niemand beobachten kann. Deswegen ist das zum Beispiel auch eine Ebene, die wenig Leute auf dem Schirm haben, dass das eben was nur Männer betrifft, sondern eben auch Frauen, aber das ist sozusagen auch unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit. Und zu dieser Statistik ist jetzt vielleicht eine unwichtige Korrektur, aber ich finde es eigentlich nicht unwichtig, es sind 68% der Täter sind Deutsche und nicht Weiße, das ist da nicht markiert, aber das ist eben auch nicht wichtig, weil diese Statistiken werden in Deutschland ja so eigentlich von der Polizei nicht erfasst. Deswegen ist es ja auch eigentlich nicht möglich, Racial Profiling oder so Statistiken zu Rassismus in der Polizei zu erstellen, weil es dazu eigentlich keine Daten gibt. Die gibt es zum Beispiel in den USA. Es ist relativ umstritten, ob das sinnvoll ist oder nicht, wenn die Polizei diese Art von Daten bei Menschen erhebt. Mhm. Ich kann dazu auch gar nicht so viel sagen, weil ich da auch keine klare Position habe, aber genau, vielleicht nochmal als Ergänzung, dass das wahrscheinlich ein Potenzial birgt, aber auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, solche Statistiken.
Ja, ne?
Also, nee, sag du was, dann später
also, eine Meldung, ja. Ja, nochmal diese Kanalisierung der Polizei. Also ich sehe da jetzt auch nicht die große Lösung und es ist auch nicht mein, also es ist eh und da mein, trotzdem muss natürlich eine totale Selbstverständlichkeit sein. Es ist doch total klar. Also es ist doch total logisch. Also ich meine, die Emanzipation der Frau hat auch nicht zur Abschaffung von Kriegen, Kapitalismus und Rassismus. Und trotzdem ist es natürlich selbstverständlich und klar und es hat auch was verändert. Und bestimmte Sachen sind so, ja klar.
Du es sagst es, als wäre es schon passiert, die Emanzipation der Frau.
Ja, als Prozess, also so, ja, na ja, klar. Ja, aber, ja, klar. Es passiert die ganze Zeit und es ist immer eine Aufgabe und auch eine Geschichte, also so. Und bestimmte Sachen sind nicht mehr sagbar und auch nicht mehr machbar. Also so, oder? Und das ist irgendwie auch total wichtig. Und ich glaube schon, dass in dem Sinne natürlich sich dann da was ändert auf eine Art. Und die Polizeigewalt wird nicht weniger und so die ganze Scheiße bleibt gleich. Also, und trotzdem glaube ich aber, verändert das was auf der Ebene des Rassismus natürlich. Also das denke ich schon. Und nochmal, ich meine, mit so einem Gender-Ding, das ist eh, also, das ist, auch bei dem ganzen Rassismus total, wenn man sich jetzt diese Willkommenskultur anguckt, das BIM hat ja immer so die schöne Studie, 8 Millionen Menschen, immer noch 10% der Deutschen sind in diesen solidarischen Strukturen irgendwie, entwickeln da eigentlich so neue Formen auch des Zusammenlebens und sind aber vor allen Dingen Frauen, sind 70% Frauen, die da drin sind und während 70% der Männer AfD, also 70% der AfD-Wähler Männer sind. Also es ist natürlich auch ein Geschlechter, also die Frauen machen Solidarität, die Männer machen also Rassismus. Also auch das ist natürlich nochmal so eine Dimension da drin. Und teilbar wollte ich nochmal einen Satz zu sagen, und teilbar ist eine dufte Sache, aber auch da die Frage der Migration finde ich überhaupt nicht geklärt. Es gab in dem ursprünglichen Aufruf zur Demo den Satz für ein Recht auf Kommen und ein Recht auf Bleiben. Und der wurde gekippt und rausgeschmissen, und zwar mit massivem Druck und mit einer absoluten Konsens, der nur ganz wenige Leute widersprochen haben. Also auch da, und dann wurde gesagt, naja, für Asyl, Recht auf Asyl, also Hilfe für Notleidende, das ist so, aber ein Recht auf Bleiben kriegen die nicht. Also, und also bei Migration ist es nämlich sehr wohl gar nicht unteilbar, sondern wird nämlich genau geteilt, wer hier eigentlich Recht hat und nicht. Also auch da nochmal gibt es viel zu tun. Und dann glaube ich, mit dem Rassismus, gibt es ja immer so dieses Rassismus als Privileg, man kann es ablegen oder irgendwie oder umverteilen oder also so wie so Privilegien so vom König, also so, das gibt so eine komische Vorstellung von Rassismus auch, dass man sich so abtrainieren kann, weil es irgendwie eine innere falsche Einstellung ist. Ich glaube, ich sag's nochmal, ich hab's glaube ich schon zweimal gesagt, ich sag's jetzt nochmal am Ende, ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung, wenn eine Gesellschaft ohne Rassismus wäre eine komplett andere Gesellschaft als die, es wäre nicht dieselbe Gesellschaft, nur dass die Leute irgendwie die kein Rassismus mehr, also es keine Opfer von Rassismus mehr geben und ansonsten blieb aber alles gleich, sondern es wäre eine komplett andere Gesellschaftsordnung und die muss man dann irgendwie auch wollen und dazu gehört eben mehr dazu und genau. Und deswegen ist andersrum auch Antirassismus bedeutet eben auch viel mehr als jetzt nur dieses Verhältnis zu ändern, sondern es bedeutet tatsächlich eine Veränderung von der ganzen Gesellschaftsordnung und der Weltordnung letztendlich. Große Wort am Ende, aber ich glaube, das ist so die Dimension nochmal, weil oft fehlt mir das. Also es geht immer so, was kann ich tun in diesen Workshops, die heutzutage so Mode sind, um weniger rassistisch zu sein. Ja, ist bestimmt nicht schlecht, aber es ist fast noch nicht mal ansatzweise diese Dimension von der Funktion, die Rassismus in dieser Gesellschaft eben hat und darin logisch, vernünftig für eine bestimmte Ordnung eben ist und
ich habe auch gerade gedacht, das waren jetzt wie so Abschlussstatements. Es gab eine Frage, die habe ich jetzt noch gesehen, aber vielleicht können wir es auch so machen.
Diese polizeiliche Erfahrungswissen, ja. Mal kurz den Hinweis geben, bezieht sich natürlich auf polizeiliche Kriminalstatistik. Also sie machen das ja nicht nur so aus dem Bauchgefühl raus, sondern sie argumentieren natürlich mit ihrer Statistik, die sie aber selbst erhoben haben und gar nicht hinterfragen, wie sie erhoben wurde. Also das muss man sich dann auch in dem Kontext nochmal anschauen, weil da gibt es ja auch keine Überprüfung, sondern das geht dann als Gesetz faktisch, die sind ja neutral erhoben worden und darauf beruhen wir uns ja und außerdem beweist uns die Praxis, dass ja, weil wenn wir 10 Pappenheimer kontrollieren und davon haben, ist zufällig einer einer, dann stimmt ja die These und das ist so ein bisschen, dann wollte ich nur noch gehen.
Ja, dazu vielleicht auch nochmal ganz kurz, dass diese erhöhten Statistiken zur Ausländerkriminalität natürlich auch zustande kommen, weil irgendwie Ausländer in der Lage sind, gegen Gesetze zu verstoßen, die für Deutsche gar nicht gelten. Also so die Verletzung der Residenzpflicht und so weiter, das sind ja so Faktoren, die die Ausländerkriminalitätsstatistik so nach oben treiben. Also einfach die Tatsache, dass Menschen von ihrem Menschenrecht der Freizügigkeit Gebrauch machen und einfach irgendwo anders hingehen oder so. Dass man auf jeden Fall diese Statistiken und wie die zustande kommen auch nochmal hinterfragen muss. Und ja auch das, was ich vorhin bei diesen gefährlichen Orten auch genannt habe, dass da vermehrt kontrolliert wird und dann heißt es, da sind viele Kontrollen, deswegen ist es da notwendig. Also dass es auch immer so eine self-fulfilling prophecy ist.
Ja, wer weniger Recht hat, muss mehr Gesetze brechen. Das ist
logisch. Ich würde das, was du am Ende gesagt hast, auch nochmal bekräftigen, dass es also das ist schon auch irgendwie, also wenn wir irgendwie über Racial Profiling reden und da irgendwie auf dieser Ebene von diesen kleinen Gesetzen irgendwie uns das dann genauer anschauen, dass man so ein bisschen aus den Augen verliert, dass es eigentlich um größere gesellschaftliche Veränderungen gehen muss. Mhm. Genau, fand ich wichtig.
Hier, dann danke ich euch beiden total, also für das langfristige Zusagen, für das kurzfristige Zusagen und für die, ich finde, total interessante Veranstaltung. Und genau, ich meine, dann wünsche ich noch eine gute weitere Konferenz. Also vielleicht, genau, wie gesagt, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, jetzt untereinander weiter zu diskutieren zu dem Thema. Mhm.